herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge unseres P2P-Cafés. Und heute erwartet euch eine spannende Mischung, würde ich sagen, aus Dividenden, P2P-Abenteuern und garantiert auch ein paar humorvolle Einblicke in ein paar Pannen und vielleicht Betrüger. Und auch das Thema Affiliate-Provision wird auf jeden Fall wieder mal besprochen werden. Unser heutiger Gast ist niemand Geringeres als der Holly, der als Dividenden-Backpacker nicht nur die Welt bereist, sondern sich auch von seinen Investments tragen lässt. Moin, Holly.
Ja, schöne Grüße aus Thailand.
Aus Thailand, ja, aber die ist ja schon relativ spät, ne? Mitternacht hast du gesagt oder fast Mitternacht?
Ja, ich sitze ganz gemütlich mit einem Gin Tonic hier dran.
Das klingt doch gut. Ja, und wie ihm das mit den ganzen Investments gelingt und so und welche Herausforderungen ihm dabei begegnen und welche Investitionen er vielleicht lieber vermieden hätte, das wird er uns dann gleich verraten. Aber jetzt erstmal geben wir zu Thomas und ja, der ist ja auch bekannt dafür, dass er mal bei den P2P-Plattformen gerne mal auf Achterbahnfahrten geht, aber ich habe gehört, du bist jetzt auch das erste Mal in deinem Leben, relativ spät, das erste Mal selbst Achterbahn gefahren, oder?
Ja, ich musste über 50 Jahre alt werden, um mal Achterbahn zu fahren und dann gleich zweimal, aber es hat auch gereicht. Mir war danach irgendwie ein bisschen flau im Magen und damit willkommen auch von mir.
Und du hast, ist alles drin geblieben, ja?
Ist alles drin. Ja, ich meine, es ja, weißt du, was drin ist, muss drin bleiben.
Ja, gut, ja. Das stimmt.
Nee, es war okay, war ein Erlebnis. Ich war hin und her gerissen im wahrsten Sinn des Wortes, ne? Zwischen Faszination und Schrecken. Ich weiß nicht, ob ich gekrischen habe. Drumherum wurde gekrischen. Hände hochgerissen habe ich garantiert nicht. Ich habe versucht, mich festzuhalten. Ja, war ein Erlebnis. Brauche ich, glaube ich, so schnell nicht mehr.
Ja, ich liebe das ja total. Also ich gehe auch überall rein. Ich weiß nicht, Holly, wie ist es bei dir? Freizeitpark und so, Achterbahn?
Du, passe ich jetzt eher mal, weil das Essen und Trinken ist dann meistens relativ teuer. Das muss drinnen bleiben.
Das stimmt allerdings, ja, das ist eine echte Abzocke in diesen Parks, also da, gerade in Disneyland oder so, da gibt es dann nochmal das Gleiche obendrauf, was du für den Park bezahlt hast, aus an Klammern, an Essen und so, aber irgendwas trinken und essen musst du ja.
Wobei, wenn ich da jetzt ganz kurz einhaken darf, bevor ich nach Europa geflogen bin, war ich in Kuala Lumpur, auch in so einem Art Freizeitpark, da war, das war so eine gläserne Rutsche, total überhyped, über Instagram und TikTok, 3 Stunden angestanden, ja, war nice, aber... 3 Stunden anstehen, ihr wisst das selber, das ist meistens nicht so geil.
Ja, ist meistens so. Meistens halt Instagram, ja. Du sagst es schon.
Ja, nee, das ist auch nichts für mich, die Ansteherei. Von daher hat es so ganz gut gepasst, dass ich da nicht so viel anstellen musste.
Ja, cool. Aber abgehakt, Erlebnis gemacht.
Abgehakt, genau. Gucken wir uns die anderen Themen an, weswegen wir uns eigentlich hier zusammen telefoniert haben. Wir haben nämlich auch noch ein paar News dabei. Ich habe heute mitgebracht Neo Finance, das ist nämlich demnächst voll bei mir. Das heißt, die 100 Euro können bald Monat für Monat abgeschöpft werden. Ich habe jetzt ziemlich genau 10.000 drin. Ausgerechnet habe ich es oder ich habe es so ausgelegt, dass ich auch da 10.350 Euro reinlegen werde, wie bei Finbi. Ich wollte sie einfach beide gleich machen und dann mal nebeneinander laufen lassen, dann ne, in 30 Tagen dann die ersten 100 Euro raus und dann mal gucken, welche von beiden die stabiler halten oder welche von beiden dann vielleicht sogar wächst. Das ist so das zweite volle Teil dann in meinem Portfolio. Freue ich mich schon drauf.
Wie läuft denn das bei Neo Finance? Haben die nicht gesagt, dass sie ihre Kredite irgendwie selber kaufen oder so? Das ist ja jetzt vermehrt Cash-Straight, dass man kaum noch Kredite
bekommt. Ja, das hat aber nicht das war ganz kurz, war das mal so, aber da habe ich jetzt besser Geld unterbekommen als bei Finbi in letzter Zeit. Also jetzt ist es egal bei Finbi. Ich bin ja da im Auszahlmodus, da schalte ich einen aus, ne? So, das ist ja dann einfacher. Aber ich konnte mehr unterbekommen bei Neo Finance wie geplant. Sonst wäre ich jetzt auch noch nicht voll. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es noch bis Mitte des Jahres dauert. Aber jetzt hat das Ding Geld aufgesaugt. Ich hoffe, die Qualität der Kredite ist auch gut. Das ist natürlich ein bisschen das Risiko, wenn man da viel Geld unterkriegt. Ne? Und ja, schauen wir mal. Es läuft eigentlich ganz ordentlich. Ja. Kommt was zurück. Genauso wie bei der nächsten Plattform, wo was zurückkommt. Nektaro hat ja die Cashbacks ausbezahlt und hat das, finde ich, jetzt einen ganz schlauen Move gemacht mit ihrem, wie heißen das, individualisierten 1-3% Cashback-Geschichten. Hast du das gesehen, Lars?
Das sind doch die Booster für einzelne Kreditpakete oder sowas, ne?
Ja, genau. Damit sorgen sie dafür, dass man ständig drin rumklicken muss und wieder irgendwas dazuklickt und dann überlegt, ha, ist jetzt 1% genug oder nehme ich doch lieber die 2% in Zypern mit oder müssen es die 3% in Moldawien sein? Wie machst du das?
Also ich habe den Auto-Invest laufen, aber das beißt sich natürlich mit der Auto-Invest-Strategie. Also wenn man das halt machen möchte, muss man den AI halt ausschalten und das halt selber machen, ne?
Das habe ich mich auch nachgefragt, weil ich dachte ja, da könnten sie ja den Auto-Invest mit pushen. Ich meine, das wäre ja...
Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, ja.
Das war ja so ein Trick, wo ich ihnen gedacht habe, naja, wenn sie sagen würden, Auto-Invest investiert automatisch genau in die zuerst, würden sie ja dafür sorgen, dass das Geld auf jeden Fall auf der Plattform bleibt bei Leuten, den Autoinvestern haben, aber so zwingt sie einem ja dazu, den Autoinvest auszuschalten und manuell zu picken. Irgendwie weiß ich auch nicht, ob das so schlau ist.
Aber man kann auch nicht danach filtern, ne? Also ich bin jetzt gerade auf Nektaro drauf und man kann ihn nicht wirklich sehen. Also man muss dann durch die ganze Liste durchgehen.
Ja,
und dann
solange ist die meistens nicht, ne? Ich glaube, sechs Seiten rumblättern und weißt du, was gibt's gerade? Philippinen und Zypern, oder? Wird's gerade geben,
schätze ich. Philippinen 14% plus 2% obendrauf 16%. Ja, nett.
Ja, kann man schon mal ein paar Euro reinwerfen, habe ich dann auch gemacht. Und
ich schalte mal gerade meinen Autoinvest aus.
Das ist der erste Pro-Tipp, den es heute für euch gibt hier. Ne? Wunderbar. Genau. Nee, also Nektaro macht Spaß, kommt was. Und dann habe ich mich noch komplett in Ventus reinsaugen lassen. Da haben sie mich auch mit dem Cashback-Thema gekriegt. Ich hatte ja da 4.000 Euro schon angelegt und dann gedacht, naja gut, jetzt kommen noch 1.000 mehr in Dambis rein bei dem Kraftwerk. Was soll schon schief gehen? Ne? Wir haben ja Kommentare unter den Videos gesehen oder unter meinem Video hier. Das ist ja super sicher, da kann nichts passieren. Also gedacht, 1.000 noch Dambis rein. Und was hat der alte Mann vergessen, Lars? 1.000 hatte ich schon drin. Da gab es 50 Euro Cashback und wenn ich ein weiteres K reinmache, wie viel Cashback kriege ich dann?
Achso, hast du dieses Compound, den nicht ausgeschaltet, oder?
Doch, natürlich. Jetzt habe ich dich kalt erwischt, gell? Null Euro gab es dann, weil erst bei 3.000 gibt es ja wieder Cashback.
Ach, das ist ja gestaffelt, genau.
Ja, und dann stand ich da.
Hast du nochmal ein K investiert?
Ja, jetzt habe ich nochmal ein K rein, weil ich meine, ne, der Schwabe, nee, das bin ich ja nicht, aber... dachte ich mir, das geht echt nicht. Und dann musste ich halt doch nochmal 1.000 mehr reinlegen. Jetzt habe ich also 3.000 in Dambis, dafür wenigstens schön Cashback gekriegt. Aber eigentlich, ne, ihr wisst ja, ich bin ja der Diversifikationsfanatiker, ist mir das dann doch ein Hauch zu viel. Muss mal gucken, ob ich irgendwann einen Teil vielleicht für das Vertrauen kriege von denen.
Ja, also ich habe gerade das Projekt, weil das ist ja das Projekt, was quasi jeder schon kennt. Das ist ja das von Crowdestor. Ich habe 10 investiert, um diese, ich glaube 500 Euro waren es mitzunehmen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie groß schief geht. Also schauen wir mal. Aber ja, ist wahrscheinlich eins der sichersten Projekte auf der Plattform. Sehe ich auch so. Deswegen habe ich auch nochmal investiert.
Ja, ich meine, es ist schon ganz cool. Ich ziehe jetzt jede Woche Geld ab. Auch das. Also ich kann das jetzt einfach. Jede Woche sind über 10 Euro da. Finde ich super. Macht schon Spaß.
Mann. Das C-Plattform macht echt richtig Spaß. Ja, gucken, wo es da noch hingeht.
Du bist da auch investiert, Holly, oder? Hast du das auch mitgenommen? Die Valentinsaktion oder was ist jetzt? Wie heißt es jetzt? Frühlingsaktion, Herzaktion, wie auch immer.
Puh, keine Ahnung.
Paar Euro habe ich investiert, ich darf es glaube ich gar nicht offiziell hier sagen, aber es sind, also man kennt mich ja durch dem, dass ich ja auch so meinen Spitznamen weg habe, Affiliate Backpacker, aber ich habe ja immer Skin in the Game, so wie es der Thomas gerne sagt, also ich habe über 40.000 Euro bei Ventus drinnen, also es ist jetzt nicht gerade eine kleine Position und bevor da jetzt Kommentare drunter kommen, ja Holly, du hast ja natürlich Geld bekommen von Ventus Energy, also ja, ich lasse mich natürlich bezahlen für meinen Content, aber ganz ehrlich, 40.000 Euro wäre echt schön, wenn ihr das bekommen hättet. Das ist natürlich nur ein Bruchteil, was ich da bekommen habe. Also da ist wirklich Kohle reinmarschiert, weil ich war vor Ort, ich habe mir die Sachen angeschaut. Jannis, meiner Meinung nach, hat natürlich bei Crowdestor nicht den besten Job gemacht, aber es ist ein Macher, der hat aus seinem Fehler meiner Meinung nach gelernt. Deswegen hat er von mir einfach da auch viel Vorschusslorbeeren bekommen. Und das Team dahinter mit Toms und Co., also bin da sehr, sehr zuversichtlich auf jeden Fall. Wenn nicht, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich halt Arsch vor Geld verloren, im schlimmsten Fall.
Ziehst du jetzt raus oder reinvestierst du?
Nee, Zinsen ziehe ab.
Zinsen ziehst ab. Kommt ja auch was zusammen, oder?
Ja, durch den, dass natürlich die Zinsen täglich auszahlt werden, sind es knapp oder sogar über 20 Euro pro Tag.
Cool. Oh. Ziehst du aber nicht jeden Tag ab, oder?
Klar.
Echt?
Nein, das ist Wahnsinn.
Weißt du, ich bin das schon als Versuch dann. Nee, wegen 5 Euro
ziehe ich. Ich sag mal so einmal in der Woche gefühlt, ja.
Ich mache das immer am Monatsende. Die werden sich auch bedanken, Thomas, wenn du da jeden Tag ein Withdrawal machst für 20 Euro. Da wirst du wahrscheinlich nach 2 Wochen eine böse Mail kriegen. Das
meinst du?
Mit der Bitte, dass du mit der Scheiße aufhörst.
Ich mache das hier nur einmal die Woche, Lars.
Ob du behindert bist.
Hey, für euch sind 10 Euro nix, für mich ist das, ich habe letztens gesagt, 2 Döner, das stimmt ja auch nicht mehr, ich bin ja so nicht up to date, ne? Man kriegt ja dafür vielleicht noch einen Döner mittlerweile, aber hey, einen Döner haben oder nicht.
Also nach Wien musst du, dann kriegst du für 5 Euro noch einen. Okay.
Geht ein bisschen darum, dass es bei denen auf der Seite halt Arbeit macht. Ich glaube, die machen das größtenteils manuell, diese Withdrawals, weil die ja noch nicht so viele Investoren haben. Ich glaube nicht, dass das alles automatisiert ist, das war damals bei Crowdestor auch nicht automatisiert, deswegen wollen die halt auch keine kleinen Ein- und Auszahlungen haben. Das hat einfach... Ja, Arbeit für die.
Weißt du, damit sollen sie es halt auf 50 Euro annehmen, dann ist auch fein, wenn die das mit den 10 Euro nervt. Also ja. Da, das ist ja dann was, wo ich sage, hey, das ist jetzt, muss dann ich die Verantwortung tragen, dass bei Ihnen die Prozesse funktionieren.
Genau. Ja, das war's zu meinen News. Ich denke mal, ist ja genug zu tun, wie immer, jeden Monat aufs Neue. Lars, bei dir.
Ja, was letzte Woche aufgefallen ist oder die Woche davor, das ist das Ende von einer P2P-Plattform und zwar Monsera.
Ja, stimmt.
Da gab es eine ganz, ganz merkwürdige Kommunikationspolitik und zwar haben die in einer Telegram-Gruppe, die noch nicht mal ihnen gehört, mit 240 Investoren gesagt, du pass auf, wir machen jetzt dicht, wir stellen jetzt keine neuen Kredite mehr ein. Das war's jetzt. Ansonsten keine offizielle Mail-Kommunikation oder so. Ich glaube, die kam jetzt erst diese Woche.
Mhm.
Also das war irgendwie super strange, weil alles in allem war das echt eine coole Plattform. Ich bin ja schon seit 2023 raus. Meine Endrendite, die waren 8,73% per annum. Ist jetzt nichts Großartiges, aber ich hatte niemals Probleme mit Monsera. Fand ich ein bisschen komisch, dass sie sich halt so verabschieden. Gründe gab es auch nicht. Nehmen wir mal an, einfach aufgrund gestiegener Kosten, Regulierung, whatever. Die haben sich jetzt wahrscheinlich einfach gedacht, gut, das ist für auf Mintos einfach für uns einfacher, mit der Placid Group die Kredite zu vergeben, anstatt unsere eigene Plattform zu betreiben. Ja, aber ich glaube, einige waren da echt ein bisschen traurig, dass die Plattform weg ist, weil die lief so unterm Radar und war problemlos. Ja.
Na gut, es gab ja schon lange keine neuen Kredite mehr. Das war schon, hat sich schon abgezeichnet. Mich hat es eh gewundert, dass sie die nicht zurückgekauft haben. Und ich meine, ich habe reingeguckt vorher, die haben zurückgekauft, bevor sie die Announcements gemacht haben. Also ich glaube, ich habe abgezogen mein letztes Geld und dann habe ich es erst gelesen bei anderen, dass es jetzt weg ist.
Ah, okay. Ich habe heute die Info bekommen von einigen, es ist heute der 19.3., wo wir aufnehmen, dass sie es eigentlich wohl eine Mail gekriegt haben, dass sie jetzt ihre Bankdaten aktualisieren sollen, dass die Gelder wohl automatisch ausgezahlt werden oder sowas.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und ich habe tatsächlich 10,9%, also 10,93, fast 11% und 300 Euro sind es zwar nur, weil ich hatte nie so Riesenbeträge dort, aber das war eine der schmerzfreiesten Plattformen überhaupt. Also da gab es nie Ärger mit der, einfach funktioniert, zuverlässig.
Ja. Ich habe auch nur so wenig, weil ich den Ausstieg über diesen Zweitmarkt, über diesen Direktverkauf gewählt habe. Und das kostete, glaube ich, immer 0,5% von irgendwas, was ich da bezahlt habe. Ansonsten hätte ich auch deutlich über 10 gehabt, aber ich wollte halt einfach raus und das Geld woanders arbeiten lassen.
Ja, ich habe es einfach laufen lassen und das hat dann immer, dann musste man dann halt irgendwie, das war ein bisschen nervig, auch die berühmten 10 Euro im Monat oder so abziehen. Ne? Aber das war mir dann auch egal, weil ja, es waren dann am Schluss ja auch keine großen Beträge mehr. Aber ja, schade. Aber wir haben es ja noch wieder Blessed Group, von daher nicht ganz so schlimm.
Ja, aber eine P2P-Plattform weniger, über die man sprechen kann, ist natürlich schade.
Das stimmt.
Holly, warst du da investiert?
Vor allem für Blogger mit der Provision.
Ja, bei Monsera, die waren, glaube ich, auf keinem Affiliate-Netzwerk, da konnte man nur über diese Freunde, Werbefreunde-Links verdienen. Und ich glaube,
nee, war da nicht dabei.
Deswegen haben nur wir davon erzählt, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Okay, also für dich
keine Plattform. Ja, aber Thomas, du bist ja in relativ viele Plattformen auch investiert. Und wie viele sind denn das jetzt eigentlich?
Wenn der Lars weitermacht, zähle ich mal.
Genau, zehnmal, genau. Dann mache ich meine nächste News noch. Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr P2P Market Data kennt, aber die veröffentlichen ja einmal im Monat so einen Report über die ganze Plattform, was die für ein Funding Amount hatten im vorherigen Monat. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass unregulierte Plattformen vom Funding Volumen immer stärker werden gegenüber den regulierten. Also Mintos ist klar die Nummer eins, sie sind weit weg von allen mit über 100 Millionen, glaube ich, im letzten Monat. Aber dann kommt Peerberry, Esketit, Swapper, Robocash, alles unreguliert. Und dann erst kommt Via Invest, bevor es dann weitergeht mit ganz vielen anderen Unregulierten. Und ja, wirft man so ein bisschen einen Blick auf die ganzen unregulierten Plattformen, da muss man echt zugeben, dass viele von denen, die auch schon ein bisschen älter sind, einen besseren Job machen, was Transparenz angeht. Oder beispielsweise die Website, wenn man sich jetzt Via Invest oder so mal anschaut, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für eine performante Website. Und neuere Plattformen setzen zudem vermehrt immer darauf, jetzt unreguliert zu starten, wie wir jetzt es auch jüngst bei Ventus gesehen haben oder auch bei Fintown, um erstmal so in so einer Grauzone zu starten. Die haben jetzt etliche Jahre Beispiele gehabt, wie es funktioniert, um sich dann später vielleicht regulieren zu lassen. Ich glaube, bei Ventus habe ich jetzt auch schon gehört, dass die irgendwie so eine Alternative Investment License oder sowas anstreben. Und bei Fintown laufen auch irgendwelche Gespräche. Aber die starten halt erstmal unreguliert, um halt schnell zu starten. Und da wollte ich euch mal fragen, also wie seht ihr das mit der Regulierung? Ist der Zauber da so ein bisschen vorbei? Also was bringt das eigentlich noch? Also klar, regulierte Plattform, wenn man da investiert, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man keinem Scam aufsitzt. Aber wenn man jetzt mal so eine Peerberry irgendwie nimmt, die schon uralt ist oder wirklich jetzt eine neue Plattform, wo ein Team hinter sitzt, was schon seit 10 Jahren in P2P arbeitet, wo man wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass es kein Scam ist. Also was für ein Vorteil hat die Regulierung am Ende eigentlich noch? Es ist alles langsamer. Die Plattformen sind gefühlt alle intransparenter. Wenn man jetzt mal Tino nimmt, das ist auch ein super schlechtes Beispiel. Ich meine, 2 Ausfälle, es gab kaum Kommunikation dazu. Dann haben sie ein super schlechtes Produkt mit Immobilien rausgebracht, was ja, glaube ich, mal ein Jahr auch mal gar nichts gezahlt hat. Also echt katastrophal, muss man echt sagen. Und hier auch nochmal, muss man auch Ventus nochmal ein bisschen positiv hervorheben. Ich meine, die haben jetzt eine Statistik veröffentlicht. Ich glaube, das ist die umfangreichste, die ich bis jetzt von allen Plattformen gesehen habe. Und die wird 5-mal am Tag aktualisiert. Und da kann keine andere Plattform einfach mal mit. Ja, was ist eure Meinung dazu? Ist der Zauber der Regulierung irgendwie durch nach den ganzen Scams, die wir hatten?
Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich habe mir die eigentlich so direkt noch nie gestellt. Aber wenn ich mir jetzt gerade so selbst mein Portfolio anschaue.
Genau.
Ich glaube, das macht einfach dann die Mischung einfach irgendwo auf eine gewisse Art und Weise aus. Und was ich immer befürworte, dass man sich sowieso mit seinen Investitionen wohlfühlen muss, was du ja auch Twino angesprochen hast. Bei mir Katastrophe. War relativ viel in Vietnam investiert und so wie es ausschaut, werde ich gute 4.000 Euro abschreiben dürfen. Aber der Fehler war ja bei mir und nicht bei Twino, weil ich habe das Investment gemacht und von dem her, ja, ärgerlich, super ärgerlich. Aber so generell, die Mischung macht es meiner Meinung nach. Und ja, irgendwo glaube ich schon, hat zumindest temporär die Regulierung einfach nicht mehr diesen Stellenwert, was es vielleicht haben sollte.
Also man kann auf jeden Fall nicht mehr sagen, dass die Regulierung dazu irgendwie führt, dass die Geschäftsmodelle irgendwie besser sind oder erfolgreicher, weil das ist nämlich tatsächlich nicht mehr der Fall. Das war es auch davor schon nicht. Aber jetzt zunehmend finde ich, dass die unregulierten Plattformen sogar nochmal deutlich, deutlich aufholen, weil die einfach mit allem schneller agieren können. Die können alles schneller implementieren, die müssen keine Genehmigung einholen, keinen Dritten draufschauen lassen. Es geht einfach alles viel, viel schneller.
Vielleicht, ja. Aber du hast halt dann schon einige Dinge nicht. Ich meine, erinnere dich mal an Plattformen wie Loanvest oder Loansh, die ja auch neu sind, die auch unreguliert sind. Da weißt du halt einfach nicht. Oder Modena, ne? Also Plattformen, wo man einfach...
Und das sind natürlich, genau. Es gibt auch schlechtere Beispiele. Ich weiß nicht, ob die super schlecht sind, aber...
Nee, das weiß man halt nicht. Also man haben ja mal Zahlen. Oder Zahlen auf dem Bierdeckel.
Mhm, genau. Aber wo man das Team beispielsweise schon kennt, zum Beispiel Fintown, die waren ja auch schon ewig in der Branche schon bekannt, das Team dahinter, weil die halt schon damals auf Debitum waren als Kreditgeber. Und wenn so eine Plattform halt unreguliert, wenn so ein Kreditgeber unreguliert seine eigene Plattform aufmacht, dann ist das eigentlich schon eine ganz coole Sache. Und da kann man dann auch durchaus mal sagen, okay, dann nehme ich halt die unregulierte Plattform mal mit, weil man die Personen dahinter schon kennt.
Also ich habe über das Hälfte von meinem Portfolio ist nur reguliert. Ich habe jetzt mal geguckt, ich weiß nicht, ob es 2/3 sind, aber so über die Hälfte definitiv.
Ist bei mir ja auch so. Ja.
Und das würde ich auch nicht missen wollen, weil bei den anderen brauchst du noch viel mehr Expertise, um zu wissen, eben, ist es shady, ist es nicht shady, wer steckt hinten dran, gibt es Zahlen, gibt es keine Zahlen. Das ist ja dann noch schwieriger. Bei den Regulierten hat man zumindest mal die Hoffnung, dass es auditierte Zahlen gibt und so weiter. Ne? Und kein Scam. Und ich meine, wir hatten Scams und warum sollten wir nicht wieder welche sehen?
Na, das ist auf jeden Fall keine Garantie dafür, dass es jetzt nie wieder ein Scam gibt, aber ja. Die Branche hat sich allgemein gemacht, finde ich. Ja. Sowohl im regulierten als auch unregulierten Bereich.
Ich denke, dass die Regulierten auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Also ich glaube, dass es
definitiv
sich halt nicht
lernen
gemacht
die aufeinander.
Hat. Genau. Naja. Ja. So, genau. Von daher denke ich auch durchaus sinnvoll. Also ich halte es immer noch für eine gute Sache, dass Regulierung durch. Und ich meine, wir haben ja jetzt gelernt im Debitum-Interview, ne? Da hatten wir einen CEO, es könnte jetzt schon live sein, wenn dieses hier rauskommt, das Café. Da haben wir einen CEO, der die Regulierung gut findet und mit der Regulierungsbehörde perfekt zusammenarbeitet. Zumindest hat er uns das erzählt.
Genau. Das war der einzige CEO, der sich nicht über die Regulierungsbehörde beschwert hat.
Ja, und ich meine, das mit denen, wie der das erklärt hat, wie das mit den Rückstellungen aussieht und dass die Regulierung darauf achtet, dass eben genug Pulver da ist, damit die auch mal ein paar Tage überleben können, wenn irgendwie was doch schief läuft. Das fand ich schon durchaus nochmal was, wo ich dachte, das ist ein Mehrwert für uns Investoren.
Hm.
Ja, aber ist ein kontroverses Thema. Wir haben schon öfters gehabt, die These, dass Regulierung so viel Geld kostet, dass wir weniger verdienen, die finde ich jetzt auch nicht mehr haltbar, wenn wir sowas wie Mintos uns angucken.
Ja.
Das muss man halt auch sagen, weil es hieß ja immer, Regulierung kostet 1-2%, war immer das Argument jetzt von Landa oder so, warum es da weniger gibt. Wenn ich dann halt vergleiche mit Mintos, die schaffen es halt weiterhin, die Zinsen so hoch zu halten, trotz Regulierung.
Das ist richtig, aber ich kann dir sagen, dass hinter den Türen, also die Regulierung kostet trotzdem Geld.
Ja, klar.
Und die regulierten Plattformen, die sehen das gar nicht gerne, dass die unregulierten Plattformen so viel Geld raisen und stärker sind als die, weil die halt überall schneller sind oder schneller agieren können.
Mhm.
Und die versuchen schon hier und da den unregulierten Plattformen, naja, Stöcker in die Speichen zu werfen, sagen wir es mal so.
Ja, ist halt ein Wettbewerbsnachteil dann, ja, wenn ich halt überhaupt an nichts gebunden bin und dann halt einen Kredit raushauen kann, der vielleicht auch ein bisschen shady ist, nicht keine Dokumentationspflicht habe und so weiter. Klar.
Ja. Okay, also der Zauber ist noch nicht vorbei, sagt ihr.
Ich nicht, ja.
Ja, ich sehe das auch so, aber mir fällt es halt immer wieder auf, dass die unregulierten Plattformen zum Teil aktuell wirklich einen ganz guten Job machen. Besser als, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf 2019, 2018 oder sowas.
Das war aber auch ein wilder Westen.
Das war wirklich ein wilder Westen, ja. Da warst du ja, glaube ich, beteiligt, oder? Mit Groupier warst du auch gut dabei.
Genau, Groupier war ich mit dabei. Und ja, glaube in dem Bereich investiere ich selber seit 2017, 18, aber damals eben noch über die deutschen Plattformen, was das so gegeben hat.
Ach du Scheiße.
Aber fragt mich bitte nicht mehr nach den Namen. Das waren irgendwelche Immobilienputzen.
Ja, ich habe mal eine von denen besucht in Hamburg. Zinsbaustein hießen die. Auch katastrophal.
Da habe ich glaube sogar angefangen gehabt bei denen. Echt geil. Gut, dass ich nicht mehr investiert habe.
Wurden doch von Exporo gekauft, ne?
Genau. Naja, die wurden von Exporo irgendwann geschluckt und dann, ja, Exporo war jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich. Und die anderen Aux Money, die haben ja alle Privatinvestoren rausgeworfen. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas in Deutschland, wo man investieren kann?
Meine nicht.
Nach der Immobilienkrise glaube ich jetzt ihnen nicht.
Ja, Aux Money war ja keine Immos, das war ja wirklich so allmögliche Kreditkram. Die Domain gibt es noch, du kannst noch Kredite dort als, du kannst Geld bei denen abgreifen, aber ich glaube, investieren kannst du nicht mehr. Hat sich viel getan, ja, aber bevor wir jetzt hier bei deinem Portfolio einsteigen, Holly, vielleicht sollte man dich, oder stellst du dich vielleicht erstmal kurz vor, ne? So Elevator-Pitch-mäßig.
Das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt erstmal.
Dann ja zu mir, also gebürtig Berchtesgadener Land aufgewachsen, direkt im Süden von Deutschland. Wunderschön, 34 Jahre alt, 1990 geboren. Ich denke mal, man hört so ein bisschen raus, ich bin jetzt nicht der Schlauste oder sonst irgendwas. Hauptschule besucht, mittlere Reife, Schulabschluss geschafft gehabt, mit Hängen und Würgen durchschummeln. Koch gelernt, 12 Jahre Bundeswehr und dann nach dem Verlassen der Bundeswehr auf dauerhafte Weltreise gegangen. Wie, weshalb, warum, ist auch relativ einfach erklärt, falls das jemanden interessiert. Ich habe schon eine geile Kindheit gehabt, aber ein paar Sachen erlebt, die wo vielleicht jetzt nicht so schön waren. Und wo ich das erste Mal auf Weltreise gegangen bin, da habe ich so das erste Mal so normal schlafen können, ohne Albträume und alles. Und da ist der Wunsch in mir gereift, irgendwann das mal dauerhaft zu haben, dass du ganz normal leben kannst, ohne irgendwelche Beeinträchtigungen. Und dann habe ich, ja, ich habe den Löffel nicht mit der Weisheit gefressen, sage ich immer. Und das Einzige, was ich können habe, war kochen. Und arbeiten, so richtige Arbeiterfamilie aufgewachsen. Und dann Montag bis Freitag ganz normal in der Kaserne gewesen. Donnerstag bis Sonntag ganz normal in der Gastronomie. 7 Jahre lang voll durchzogen, extrem sparsam gelebt. Versucht, so viel Geld wie möglich auf die Seite zu legen. Eigentlich Sparquote meistens oder immer über 50% gehabt. Also ich habe mir sehr, sehr wenig gegönnt. Und irgendwann habe ich dann die Schnauze voll gehabt, weil wenn du die ganze Zeit nur arbeitest, hast du keine Zeit, Geld zu verdienen. Das hat mir irgendein schlauer Mensch gesagt und ich habe das aber nicht verstanden gehabt, sondern heute kann ich dann rückwirkend sagen, so 2019 war es richtig gut für mich, da habe ich dann mit YouTube gestartet gehabt und habe ja auch keine Ahnung von Dutten und Blasen gehabt und habe mir das dann quasi alles erlernen müssen, wie man Videos dreht, wie man frei spricht, wie man sich verkauft und sonstiges. Das ist ja auch ein Ding, wo wir im Vorgespräch schon drüber geredet haben. Ich mache ja auch kein Geheimnis daraus, dass man mit YouTube, Instagram und Co. richtig gut Kohle verdienen kann, wenn man es richtig anstellt. Wenn man auch mal auf die Meinungen anderer vielleicht etwas verzichtet, die sagen so, yo, Holly, warum sollst du das schaffen? Oder Geld verdienen ist ganz schlecht. Ja, ich bin jetzt nicht Montag bis Sonntag in die Arbeit gegangen, weil ich keinen Bock habe auf Kohle verdienen, weil ich bin arbeiten gegangen, damit ich Kohle verdiene, damit ich mal irgendwann mal ein freies, unabhängiges Leben gönnen kann. Ja, und so haben wir das nach und nach aufgebaut mit vielen Weiterbildungen. Mein Lars, wir kennen uns, glaube ich, jetzt auch schon gefühlt als auf jeden Fall Vorgruppe hier.
Ja.
Aber da haben wir uns dann ja auch ein bisschen unterhalten gehabt. Meine war da auch noch ziemlich grün hinter die Ohren, war sehr naiv und alles. Und das war dann schon gut, dass man dann immer mal wieder Rückschläge gehabt hat, dass man sieht so, hey, es ist doch nicht alles so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man da 12% Zinsen bekommt ohne Risiko. Deswegen finde ich auch gut, dass solche Sachen passieren. Und ja, mittlerweile seit über 2 Jahren dauerhaft auf Weltreise, gerade in Thailand in meiner Base. Und ja, es lebt sich echt gut, muss ich sagen, wenn man wirklich brav durchzogen hat, natürlich auch irgendwo richtig abgebogen ist, bisschen Glück dabei war, in Anführungsstrichen Glück, aber das Glück, das hat mir erarbeitet. Und bin sehr, sehr zufrieden auf jeden Fall, so wie es läuft.
Kochst du dann heute noch,
also,
Olli?
Kannst du mir jetzt?
Kochst du überhaupt noch?
Boah, ich habe mir eine Outdoor-Küche gekauft und alles. Das letzte Mal, wo ich hier in Thailand war, war ich ganz brav immer draußen gestanden, habe mein Steak gegrillt und alles. Und dieses Mal, wo ich die 2 Monate in Thailand bin, muss ich sagen, bin jetzt ein bisschen fauler. Ich gehe jetzt eher gern mal essen. Also bewusst einfach diese Entscheidungen treffen zu können. So, hey, ich gehe jetzt einfach mal stumpf jede Woche oder die Woche lang nur essen, das ist ja purer Luxus. Also wer kann sich das heutzutage in Deutschland bei diesen Preisen leisten? Und ich kann hier entscheiden, so hey, habe ich jetzt Bock, dass ich mein Steak draußen grill? Oder habe ich Bock?
Ich rede ja von Kochen, nicht von Grillen. Grillen ist ja nicht Kochen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, lass uns dann.
Das
hätte ich ja gesagt, lass uns den Holly einladen für unser nächstes Treffen und da soll er uns doch bekochen, oder? Das wäre doch mal eine coole Aktion.
Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, ja.
Ja, das wäre ja,
hast du noch,
cool.
Hast du noch Spaß dabei? Hast du noch Spaß an Kochen oder ist es für dich einfach, war das nur ein Job?
Nee, ich habe früher echt pure Leidenschaft gehabt. Ich war im besten Restaurant Österreichs. Das wäre so das Sprungbrett in die weite Welt gewesen, haben einen Vertrag von Amerika vor mir gehabt und alles.
Okay.
Aber die Leidenschaft ist dann nach und nach rausgegangen, weil wenn du einfach ein Workaholiker bist, voll durchhasselst, du brennst aus und es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Mir macht es heutzutage, also würde jetzt nicht für mich alleine kochen, sondern hätte jetzt zum Beispiel eine Partnerin, dann wäre das ganz was anderes wieder. Und so für mich alleine, es muss halt funktionieren und einigermaßen schmecken, wegen dem Sport eben auch. Aber sonst, ja, es muss jetzt nicht unbedingt sein.
Das heißt, du bist schon Protein-Junkie.
Genau, ja.
Aber du hast auch mal einen YouTube-Kanal, oder, in dem Bereich?
Ja, durch Covid habe ich gesehen, hey, da passiert was, das Alter, das, also, sorry, wenn ich jetzt gerade zu euch Alter gesagt habe, gell?
Alles fein.
Ich bin ja
ein Zuhörer.
Sag ich zu meiner Frau auch manchmal.
Alter, Lars.
Sowohl als auch,
dann ja. Da muss ich wieder im Keller runter.
Wir haben noch keine 30 Minuten aufgenommen und der Lars fängt schon wieder mit solchen Sprüchen an, ey. Das wird gut, weiter geht's.
Der hat auch einen Gin Tonic getrunken. Mhm. Also, dass das auch die Zuseher verstehen, es gibt verschiedene Tools, wo du nachschauen kannst, wie YouTube-Kanäle performen. Und zu Covid sind alle Kochkanäle komplett eskaliert. Wir sprechen hier davon, dass die teilweise 10- bis 20-fach mehr Aufrufe generiert haben wie davor. Und mal ganz ehrlich, die haben alle nicht kochen können. Die haben irgendeinen Bullshit erzählt und du sitzt so da und denkst dir so, Alter, wie kriegen die das zusammen, dass das so gut funktioniert? Ich muss sagen, ich hab das versucht gehabt. Ich habe aber durch den, dass ich ja die Leidenschaft zum Kochen verloren habe, hat das halt nicht funktioniert bei mir, ganz einfach gesagt.
Jetzt wirst du wirklich komplett verloren, das ist natürlich schade. Ne?
Ja. Aber ich glaube, es geht vielen so, die arbeiten müssen, damit sie Geld verdienen, dass irgendwann einfach die Luft raus ist.
Ja.
Ja.
Klar, klar. Es ist ja nicht so, dass es dann für immer raus sein muss, aber ja, klar. Ja, und was ist dann so deine Base, was du eben noch kurz erwähnt hast? Das würde mich auch interessieren. Ist es dann ein Eigentum oder einfach nur ein Ort, wo du dich immer gerne aufhältst?
Genau, es ist ein Ort. Eigentum habe ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr, außer meine zwei Rucksäcke. Da ist ein paar Klamotten drin, ein Laptop und Kamera. Das muss man auch dazu sagen. Also jeder, der schon mal irgendwie minimalistisch versucht hat zu leben, es ist echt crazy, weil das ist ja Hardcore-Minimalismus. Ich habe hier einen super schönen Bungalow. Muss ich sagen, also auch gerade alles so ein bisschen frisch renoviert, aber es ist einfach nur gemietet, aber fühle mich echt super wohl. Ich bin gestern hier angekommen. Hey, ganz ehrlich, ich habe die letzten zwei Monate, wo ich wieder unterwegs war, so Europa, ein bisschen in Asien auch, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Nacht so gut geschlafen wie hier. Du kommst hier rein, du weißt, es hat kein anderer Mensch davor in dein Bett reingeschissen, sondern da warst nur du gefühlt drinnen gelegen. Und das ist halt so ein geiles Gefühl. Hätte mir auch niemals gedacht, dass man so ein Bett so was Wertvolles sein kann. So ein eigenes Bett, eigene Matratze.
Also das hast du dann dauerhaft gemietet. Also nicht jetzt für deinen Aufenthalt, sondern das ist dann quasi das ganze Jahr gemietet.
Genau, ja. Das ist wirklich das ganze Jahr gemietet. Aber ich bin maximal 6 Monate im Jahr da. Aber das Ding ist tatsächlich, es ist günstiger, sich langfristig was zu mieten, weil die Preise einfach so durch die Decke gegangen sind. Und fühle mich einfach super wohl hier.
So, da du ja gesagt hast, das ist dein Bett, ist auch nicht so, dass jetzt jemand dich melden kann und sagen kann, hey Holly, wenn du nicht da bist, kann ich dich an mich einmieten?
Ja, es ist so, wenn die Nachbarn waren jetzt zum Beispiel, nee, jetzt ohne Scherz, ohne Witz, die Nachbarn waren zum Beispiel da, also die Schwiegereltern von denen. Und da gebe ich es ja dann gerne her, weil man versteht sich gut, die schauen dann auch auf den Bungalow, wenn ich nicht da bin. Und da denke ich mal so, eine Hand wäscht die andere.
Weil sie pupsen nicht in dein Bett, ist alles fein.
Nee. Weißt du, da kann ich mal die Leute ja aussuchen, die wo da reinpupsen.
Cool. Also dann kannst du
doch. Ich hab das doch richtig verstanden. Dein Nachbar ist doch der Alex, die Wellenfischer, oder? Der wohnt doch im gleichen
Nee, der
Viertel.
Ist ein bisschen umzogen.
Ah, okay.
Ja. Aber ja, der wohnt auch hier.
Okay.
Aber der war vorher direkt mein Nachbar, ja, tatsächlich.
Ich wollte nämlich sagen, ich kenne nämlich die Videos von den Balkonen und die sehen nämlich beide gleich aus.
Das ist so ein digitaler Nomadeneck.
Ja.
So guckt man gar nicht, ne? Also da ist ja, da hängen ja sowieso alle rum.
Genau, ja.
Ja. Okay, ja, wollen wir mal ein bisschen zu den Investments kommen, Thomas?
Ja, auf jeden Fall. Wie ist deine Aufteilung? Das ist immer unser Standardansatz, Holly, ne? Also was ist so deine Verteilung von deinem Portfolio?
Ja, da steige ich doch direkt mal drauf ein. Und zwar hat sich das ja, wie gesagt, letztes Jahr alles bei mir ein bisschen eskaliert. Ich habe überlegen müssen, meine Cash-Position war voll, habe ein gutes Gehalt, durch den, dass ich selbstständig bin und natürlich letztes Jahr gut gelaufen ist. Ich habe auf jeden Fall über 10% in P2P-Krediten investiert. Wie viel werde ich meistens nicht sagen, weil das Privatvermögen ist ja einfach meiner Meinung nach immer so eine private Sache. Da bin ich noch ein bisschen deutsch. Aber kann man hier mal direkt drauf eingehen. Also ich habe 220.000 Euro im Bereich P2P-Kredite investiert. Also da ist schon ein bisschen Skin in the Game dabei. Die größte Position ist bei mir zum Beispiel Bondora mit über 100.000. Danach dicht gefolgt von Ventus Energy mit 40.000.
Stopp, Moneyfit Bondora 100.000, hast du gerade gesagt. Also das ist aber doch dann nur jetzt bis April, oder? Danach alles raus.
Genau, alles raus. Und ich gehe dann direkt in Launch rein, weil Lars und ich schätze mal mit dem Thomas zusammen, die werden Launch
ich
besuchen.
Nein. Christian geht da mit, den ich nicht kenne.
Nee, Scherz beiseite. Also ja, natürlich, Bondora senkt die Zinsen, aber ganz ehrlich, auf die 0,75% ist ärgerlich, ja. Aber ich habe hier einfach ein gutes Gefühl dabei, dass da eine relativ gute Sicherheit, in Anführungsstrichen gibt es ja nicht, dahinter ist. Und das ist kurzfristig bei mir geparkt. Sagen wir mal, die Börse gibt jetzt einfach nach. Dann würde ich halt versuchen, das Geld relativ zeitnah in Dividendenaktien umzuschlichten, weil es besser läuft einfach dann.
Da kann ich gerne an den, wie hieß er, aus Österreich, unseren Österreicher erinnern, wie der das gemacht hat. Der hatte das nicht in Bondora.
Bernhard Hummel.
Bernhard hat er nämlich, der hat das so gemacht, wie ich es auch jetzt, ich empfehle ja nichts, aber wie ich es auch jetzt eigentlich geschickter finde. Der hat ja die Kohle einfach bei Mintos mit fetten Zinsen, ja, und hat dann in dem Moment auf den Zweitmarkt das Zeug sofort mit leichtem Abschlag geworfen und hat im Prinzip damit auch nahezu alles sofort freigekriegt an Kohle, konnte abziehen. Nur mal so als Tipp, falls dir die 6% doch zu wenig sind.
Nee, ich versuche dann schon so ein bisschen umzuschlichten, aber jetzt ohne Stress, ohne
Hektik. Ja, das sowieso nicht, aber nur mal so, weil ich meine ja immer ja alle sagen mit der Liquidität, aber solange keine Krise herrscht irgendwo und ich meine, bei Bondora konntest du auch nicht auszahlen, wo die Corona kam, da musste es sehr schnell sein, damit du deine 100.000 hätte abziehen können. Na, als es dann runterging und alle kaufen wollten, ging da nämlich auch nichts mehr. Zu der Zeit ist man bei Mintos noch rausgekommen.
Genau, dann steigen wir doch noch ganz kurz auf das Thema Mintos ein. Und zwar bin ich da jetzt auch wieder mit dabei. Ich war da zu Covid. Ich habe da zu hohes Risiko gefahren, muss ich sagen. Ich meine, wie gesagt, ich war da ein bisschen grün hinter die Ohren. Aber mittlerweile hat sich halt Mintos wirklich extremst gut gemausert. Das ist, glaube ich, auch eine Plattform, wo man einfach weiß, die machen wirklich ihre Arbeit vernünftig einigermaßen. Sei jetzt mal in Anführungsstrichen. Du kannst das nicht zu 100% vernünftig machen in dem Bereich drinnen. Aber die versuchen halt auch, dieses verlorene Geld irgendwie zurückzuholen. Und da finde ich einfach, dass Mintos richtig stark ist. Ich war in die Office drinnen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die mittlerweile so groß sind und so expandieren auch, also in die Mitarbeiter und alles. Finde ich sehr, sehr stark. Und ganz wichtig, wenn man meiner Meinung nach P2P einigermaßen vernünftig macht, wo wirklich sagt so, hey, das ist mir wichtig, das soll auf jeden Fall langfristig gute Zinsen alles ertragen oder mir bringen, dann geht halt auch Lars an deinem Tool einfach nichts dran vorbei. Deswegen an dieser Stelle erstmal merci, dass du uns überhaupt so ein geiles Tool für so wenig Geld anbietest. Und hey, ganz ehrlich Leute, das ist keine Werbung oder sonst irgendwas. Jeder, der P2P wirklich seriös aufstellen möchte, also für mich in Anführungsstrichen seriös, der muss einfach sich das Tool gönnen. Das sind ein paar Euro, die so viel Mehrwert liefern. Also ich war selbst so krass überrascht, wie viel Mehrwert und wie viel Arbeit dahinter steckt. Und deswegen Lars, an dieser Stelle Dankeschön erstmal für dieses geile Tool. Und generell möchte ich da auch mal an euch beiden, wenn wir schon gerade dabei sind, so ein bisschen Lorbeeren zu verteilen, Dankeschön sagen, weil ihr macht für uns alle so einen geilen Job. Ich meine, ihr habt euch da letztens so ein bisschen Ärger gehabt, dass da Leute es nicht verstehen, dass ihr da Geld verdient und sonstiges. Ganz ehrlich, ich küsse euer Herz an dieser Stelle, dass dir so viel Arbeit, so viel Leidenschaft reinsteckt. Von mir aus dürft ihr auch das Doppelte und Dreifache verdienen, weil gönnen können ist einfach so was Schönes und ihr macht es einfach echt geil.
Danke. Ja, danke, danke. Das, ich werde jetzt gleich mal die Preise für das P2P-Plattform-Rating erhöhen nach dem Feedback.
Ich mache den Link zum alten Preis, Lars, ne? Die Shownotes für unsere treuen Hörer.
Aber der Dank geht dann natürlich auch noch weiter an den Martin, der ja das Kreditgeber-Rating macht. Und wir haben jetzt auch noch jemand weiteres dabei, der nochmal eine Qualitätssicherung macht, damit wir auch keinen Mist machen und so. Der Sebastian, also schöne Grüße gehen auch an der Stelle raus. Und der Dank natürlich auch.
Ja, und da merkt man halt, wenn ihr das jetzt vielleicht gehört habt, zwei Leute arbeiten daran und der Lars eben auch. Also es sind drei Leute, die dahinter arbeiten. Und ich mag gar nicht wissen, wie viel noch hinterm Lars arbeiten oder hinterm Thomas. Also Respekt dafür. Ich bin ja überhaupt nicht der Theoretiker. Ich schaue mir daher echt gerne eure Videos an. Auch eure Meinung ist mir einfach immer wichtig. Und ich bin halt der absolute Praktiker. Ich kann mich da nicht begeistern, da irgendwelche Geschäftsberichte oder sonst irgendwas durchzulesen. Und das macht ihr. Ihr seid da auch irgendwie so ein bisschen geil drauf, muss ich sagen. Und das ist ja auch, jeder hat halt so seine Vor- und Nachteile. Und ich kenne meine Nachteile und versuche daher, mich da relativ vernünftig aufzustellen, dass ihr da eben ein gutes Gewissen einfach habt beim Investieren eben auch in Dividendenaktien. Und auch eine wichtige Plattform, wir haben es vorhin schon angeschnitten gehabt, ist meiner Meinung nach auch Mia Invest. Die machen so einen geilen Job seit so vielen Jahren. Es gibt keine Schwierigkeiten, außer dass die Plattform, also die Webseite, langsam ist. Da könnten sie mal ein paar Euro mehr investieren in die Webseite. Aber sonst muss ich sagen, ist Mia Invest eine richtig geile Bank, außer dass die Zwei-Faktor-Verifizierung noch immer fehlt, das mich so ein bisschen nervt. Aber sonst mit dem Investment läuft ultra gut. Du hast noch immer Zinsen von über 12%, währenddessen andere Plattformen einfach so nach und nach die Zinsen senken. Also bitte nicht alle jetzt nach diesem Video zu Bayernwest gehen, weil sonst sehen wir fallende Zinsen.
Ja, das klang ja erst so, ne? Die haben ja auch ihre Zinsen angepasst. Da habe ich auch schon ein bisschen Panik gemacht, so also gedacht, oh je, aber jetzt haben sie ja, ich glaube, jüngst gestern oder so eine Mail kam an, mit, dass sie die Zinsen sogar einen Ticken erhöht haben für noch länger laufend auf 13,2%. Tschechischer, ja, genau. Meine ich, oder? Oder rumänischer?
Ja, muss man dann halt seinen Autoinvest anpassen. Also es sind 545 Tage, wenn ich mich richtig erinnere, 13,2%. Das heißt, jeder, der ein Autoinvest hat, der sollte den anpassen, wenn er die denn mitnehmen möchte. Was das Interface übrigens angeht, da kann ich euch auch beruhigen. Da ist auf jeden Fall was in Arbeit mit 2FA, also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der Launch wird so sein, wahrscheinlich 2050 rum, nehme ich mal an. Wir sind da jetzt schon ein paar Jahre dran, aber...
Und das aus dem Mund des Optimisten, ne? Also von daher werden wir ja 52 mitrechnen müssen, ja.
Ja, ist so ein bisschen hin, aber es kommt.
Ja, das Einzige, was tatsächlich bei Mia Invest stört, ist natürlich, dass wir da keinen Zweitmarkt haben, ne?
Ja, das ist so.
Das muss man schon sagen. Also das ist schon etwas, wo, ja, also das wäre jetzt keine Plattform, wo ich sagen würde, Holly, hau da die 100.000 rein, weil die Liquidität ist da nicht gegeben. Da kommst du nicht raus.
Aber auch hier müssen wir nochmal auf den Anfang zurückgehen, weil das ist wieder der Regulierung geschuldet, weil die hatten ja so eine Ausstiegsmöglichkeit. Das wurde ja von der Regulierungsbehörde als Zweitmarkt gesehen. Deswegen mussten sie die ja ausbauen, worauf dann ja alle Investoren sauer waren. Und seitdem haben die halt keine Möglichkeit mehr, beziehungsweise nicht die Ressourcen, ordentlichen Zweitmarkt zu basteln, der halt den Regulierungsvorgaben entspricht. Deswegen gibt's halt keinen. Eine andere unregulierte Plattform hätte das Ding wahrscheinlich in einer Woche online. Aber so einfach ist es dann halt nicht.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wire Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wire Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wire Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Aber jetzt stelle ich mal eine spannende Frage an euch beiden. Mein Lars könnte es mal vorstellen, aber Thomas kann es jetzt noch gar nicht einschätzen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt jetzt 100.000 Euro übrig, die Cash-Reserve ist voll. Wo würdet ihr jetzt auf dieser Stelle diese 100.000 Euro zum Beispiel hinlegen? Würdet ihr im P2P-Bereich reingehen oder würdet ihr sagen so, ja, nee, das ist mir zu viel Risiko zum Beispiel?
Also jetzt gerade, wenn ich die Börsenkurse beobachte, würde ich es wahrscheinlich einfach in meinen All-World-ETF packen. Ansonsten noch Bondora.
Mhm. Ja, ich würde es verteilen, wie immer. Ich möchte ja meine Aufhalteilung ungefähr gleich behalten. Und daher würde ich würde schon einen Teil in P2P noch reinstecken. Also ich kann mir durchaus vorstellen, Mintos und Co. tatsächlich Mintos aufzustocken. Und wenn die Kurse, oder wenn die Zinsen wieder bröckeln, dann auch abzuziehen. Und da würde ich auch umschichten. Da bin ich schmerzfrei. Also ich hänge jetzt nicht bis zum samten Niederleinstag an der Plattform fest. Also mir würde auch, dass ich hänge auch nicht an Bondora oder so, wenn die Zinsen halt runtergehen und woanders hoch. Dann wird umgeschichtet, gnadenlos.
Ja klar, aber wenn es jetzt ums Parken geht, klar, du machst jetzt natürlich eine Wissenschaft raus und musst das wieder alles entsprechend.
War das jetzt Parken verteilen oder Investieren, was ich soll, Holly?
Also
ich
schon Parken, also zwischenzeitlich Parken.
Ja, mittlerweile, ich würde halb-halb machen, also die Hälfte doch in Mintos. Also ich finde das Konzept mit Verkaufen nicht schlecht, dass ich die verkaufen wird. Okay. Weil ich meine, lasst dein Parken im All World kann auch heißen, du parkst nochmal 30% tiefer.
Das ist richtig, aber unwahrscheinlich.
Meinst du?
Naja, aber man muss ja auch dazu sagen, der Lars, der verdient ja doch so viel mit die ganzen Affiliate-Sachen. Also der kann die 30% locker in zwei Tagen wegmachen.
Ja, da wäre
also
genug Sport.
Ja, natürlich.
Arbeite ich 30 Jahre dran, zack. Ne?
Genau, so. Ein Anruf von mir genügt und dann fließt das Geld.
Nee, also wenn es ums Parken geht, würde ich es tatsächlich verteilen und nicht in der Börse parken. Ich meine, in der Börse parkt man ja eh nichts für ein paar Wochen, Monate, oder? Da investiert man.
Gib dir absolut recht.
Nee.
Aber das ganze Thema Mintos, muss ich jetzt sagen, finde ich jetzt gerade echt spannend, weil ich habe nämlich schon auch überlegt, so wenn dann jetzt eben der Monat vorbei ist, dass ich mal zumindest 10.000 nimm und in Mintos rüberschlichte. Deswegen hilft auch so ein Interview einfach für mich weiter und vielleicht auch auf jeden Fall für die Zuschauer. Wenn ihr da übrigens Fragen habt, Zuschauer, ich nenne euch jetzt einfach mal so, kannst die auch gerne unten reinschreiben unter dem Video, dann antworte ich da einfach ganz normal als Dividenden-Backpacker drauf.
Das ist sehr gut. Du sag mal, Thomas, hattest du erst noch was zu P2P oder?
Ja, ich wollte noch das sagen, was wir ja beim letzten Mal im Café hatten vom Andreas, der war ziemlich zufrieden mit den Strategien. Ich glaube, dass du da auch schneller noch rauskommst wie über die klassischen, oder? Weißt du, Lars? Was denkst du? Wenn du sagst 30.000 rein, dass die auch relativ schnell wieder flüssig hast?
Das kommt darauf an, wie die investiert sind. Die werden ja einfach an einen anderen Investor weitergegeben. Wenn der Bedarf besteht, dann bist du ja schnell raus. Ja, aber wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, vermutlich ist es dann doch einfacher mit selbstgebastelten Auto-Invest, 30.000 rein und dann, wenn du wirklich schnell Kohle brauchst, mit leichtem Abschlag verkaufen. Also das geht.
Wobei du das ja mit den automatischen Strategien auch, glaube ich, machen kannst. Also du kannst ja die Kredite trotzdem. Also das weiß ich nicht mit Abschlag, aber du kannst ja die Kredite doch trotzdem einzeln auf den Zweitmarkt verkaufen, oder?
Okay. Ja, vielleicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das sind wir jetzt.
Also hätte ich jetzt erwartet. Kannst auch nicht mit Sicherheit sagen.
Ja, auf jeden Fall guckt man schnell raus bei Mintos, solange die Zeiten gut sind, ist das Zeug wirklich innerhalb von Minuten verkauft mit Abschlag. Selbst wenn die Zeiten schlecht sind. Ich meine, ich mag erinnern an die Anleihen, die hier, was war das, Aqua oder sowas, ne?
Aqua?
Aquila oder irgendeine Anleihe war doch angezählt, die man dann auch noch mit zu Paar sogar verkaufen konnte, eine Zeit lang, obwohl die ja schon.
Ja, genau, dieses Agrar-Ding.
Agrar, ja. Und deswegen, also bei Mintos kann man echt ziemlich gut in guten Zeiten Liquidität schaffen. Ich weiß nicht, wie das mit 100.000 ist, aber mit 10.000 würde ich sagen, gar kein Ding.
Ja, ich meine, top. Also, Dankeschön auf jeden Fall dafür, eure Einblicke.
Genau. Ja, gerne. Ich meine, die setzen ja 100, ich habe es ja eben gesagt, bei den P2P-Marktdata, 100 Millionen circa im Monat aktuell, alleine an Krediten. Ich glaube, da ist schon einiges an Liquidität. Ich glaube, es gibt keine P2P-Plattform, die liquider ist als Mintos.
Gut, dann können wir von mir aus auch gerne in das Dividendenthema rein. Da bist du, glaube ich, Firma, Lars, da kannst du eher mitreden.
Ja, eigentlich wollte ich erstmal wissen, also warum konzentrierst du dich auf Cashflow-orientiertes Investieren? Also wir haben es jetzt gehört, du nutzt P2P, Dividenden etc. Was reizt dich so an dem regelmäßigen Cashflow? Ich meine, viele sind da ja gegen, weil ja, Steuern, den ganzen Kram, linke Tasche, rechte Tasche, kennst ja die ganzen Argumente, aber was reizt dich da dran?
Es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Also ich war früher natürlich spekulativ unterwegs, weil ich von Dutten und Blasen ja keine Ahnung gehabt habe. Ich habe versucht, erfolgreich Geld zu investieren. Mir ist das am Anfang natürlich überhaupt nicht gelungen. Und dann habe ich einfach mal diese neutrale Vogelperspektive bei mir angenommen und habe einfach festgestellt, ich kenne mich ja in diesem ganzen Tech-Universum überhaupt nicht aus und ich habe da auch gar kein Interesse daran, ob jetzt da, keine Ahnung, Nvidia noch einen Chip rausbringt oder da irgendwas verändert. Es ist für mich nicht greifbar und alles, was für mich nicht greifbar ist, habe ich auch gar kein Interesse daran, dass ich mich da irgendwie beschäftige damit, weil ich da gar keine Leidenschaft mehr dafür habe. Aber ich verstehe zum Beispiel PepsiCo. trinke ich ab und zu, so ungefähr jeden zweiten Tag. Geh im 7-Eleven rein, mach den Kühlschrank auf, nimm mir ein PepsiCo raus und zack, bumm, habe ich da schon einen Berührungspunkt. Und diesen Berührungspunkt habe ich ja immer wieder. Und da ist dann so nach und nach die Leidenschaft zu Dividendenaktien rauskommen, weil ich so festgestellt habe, hey, warte mal ganz kurz, ich investiere da Geld und bekomme dann noch also quasi was geschenkt, jedes Quartal oder jedes Monat oder bei den deutschen Aktien eben einmal im Jahr. Und dann fangst halt so das Rechnen an, wie es halt so ist. Du, ich habe früher ja extrem Spaß am Gelebt gehabt. Haben wir gedacht gehabt, so ja, mit 1.000 Euro im Monat kommst du schon aus. Ja, kommt man schon irgendwie aus, aber welche Lebensqualität hat man dann? Und durch den, dass ich ja natürlich auch ein Business dann aufgebaut habe nebenbei, ist natürlich mehr Geld reinkommen, weniger Geld rausgegangen, weil ich war immer noch der sparsame Dude und habe halt dann wirklich alles radikal investiert. Hab davor eigentlich auch, ja, man versucht es halt schon irgendwo so ein bisschen erfolgreich zu machen, aber man trifft immer wieder Fehlentscheidungen und dann eben auch zum Beispiel beim Alex viel gelernt gehabt bei dem Dividendenalarm und dann eben so versucht, so den eigenen Blickwinkel wieder zu schärfen. Wo sollte der Fokus liegen? Nicht so viel von außen her quasi schauen. Und so habe ich mir nach und nach mein Wissen aufgebaut. Natürlich viel nach links und rechts am Anfang noch geschaut. Und so versuche ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel nach links und rechts zu schauen und hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt und bin eigentlich echt zufrieden, so wie es läuft. Klar, es könnte immer besser sein, aber mir hilft jetzt nichts, irgendwie nochmal den letzten Prozentpunkt rauszuholen, weil das bin nicht ich. Und da müsste mir Risiko gehen. Auf Risiko muss ich sagen, auch wenn wir im Bereich P2P natürlich über Risiko sprechen, ist das für mich persönlich alles irgendwo auf eine gewisse Art und Weise überschaubar.
Hm. Wie sieht es bei dir mit den Kryptowährungen aus, wo du gerade bei Risiko bist? Die hast du auch mal gehabt, oder hältst du noch welche oder gar nicht mehr?
Genau, die habe ich mal gehabt, aber dann ist echt gut gelaufen. Klar, man hat da auch mal ein paar Fehler gemacht und sonstiges. Aber rundum war es ein geiles Investment, aber ich habe zu viel über Krypto gelabert und dann war ja die Frage so, möchte ich als Dividenden-Backpacker wahrgenommen werden oder als Krypto-Backpacker? Und durch den, wir haben ja wieder bei dem Thema, ich habe ja schon bei Technik überhaupt kein Interesse daran und Krypto war für mich einfach nur wildes Gezocke im Nachhinein. Ich habe halt gedacht, ich habe investiert, aber es war einfach nur pure Zockerei. Habe Glück gehabt, habe viel Geld verdient und wir haben ja schon wieder bei dem Thema Geld verdient. Natürlich einerseits mit den Währungen und natürlich andererseits als Werbepartner, muss man auch an dieser Stelle so erwähnen. Aber mir hat es, weißt, wie soll man draußen wahrgenommen werden? Und daher dachte ich, ich habe gar keinen Bock, habe dann alles zu relativ guten Preisen noch verkaufen können. Und ja, seitdem eigentlich nichts mehr angefasst, außer jetzt fange ich mich dann mal ein bisschen an weiterzubilden, weil ich einfach gemerkt habe, da ist eine Opportunity, die sich auftut. Und da schaue ich einfach mal, ob ich da Bock habe, aber ich denke schon, dass ich ein paar Euro wieder investieren werde, aber im Gesamtportfolio wird es wird nicht so werden, dass irgendwie im zweistelligen Prozentbereich sein wird. Außer die entwickeln sich dann brutal gut, aber selbst dann würde ich einfach ganz stumpf verkaufen irgendwann.
Was machst du dann? Irgendwelche Altcoins oder die klassischen zwei Blue Chips oder was hast du da jetzt?
Ich denke mal, dass so wie ich sein werde, einfach relativ oldschool, einfach das, was schon wirklich lange am Markt sein wird, Bitcoin und Co. Also Bitcoin, Ethereum, relativ mehr, denke ich, werde ich mir da gar nicht so anschauen. Weil das Ding ist, also dass das auch so die Zuschauer so ein bisschen verstehen, ich bin Unternehmer und wo verdient jetzt der Unternehmer am meisten Geld? Natürlich im Unternehmen drinnen, wenn er das ordentlich macht. Und da macht es nicht so viel aus, wenn ich mit Krypto jetzt, keine Ahnung, ein paar tausend Euro in einem Jahr oder zwei Jahre verdienen. Da verdiene ich halt deutlich mehr im Unternehmen drinnen und daher musste der Fokus bei mir nach wie vor, weil ich Bock natürlich drauf habe, weil ich immer das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, einfach im Unternehmen liegen. Und das ist das, was mir auch so auf eine gewisse Art und Weise erfüllt tatsächlich.
Ja, ist nochmal eine ganz andere Ansicht, glaube ich, auch für die Zuhörer, das zu verstehen, dass es halt auch so ein bisschen ja um unternehmerisches Denken geht bei dir. Ja, hast du eine bestimmte Rendite, die du bei deinen Investments anstrebst, jetzt mal abseits von deinem eigenen Unternehmen, aber von deinen Cashflow-orientierten Investments? Willst du irgendwie 4% sehen, 10%, 6% oder ist dir das völlig egal? Guckst du einfach nur auf die Zahl vom Cashflow, was da monatlich bei dir rumkommt?
Also generell ist mein Ziel eigentlich, dass ich eine zweistellige Rendite im Durchschnitt erziele. Bisher ist mir eigentlich relativ gut gelungen, seitdem ich es tracke. Natürlich gibt es Jahre dabei, wo du denkst, so Alter, ja, da schaust du ein bisschen mit dem Ofenrohr ins Gebirge rein. Zum Beispiel war letztes Jahr für Dividendeninvestoren ja relativ schlechtes Jahr, wenn man den Gesamtmarkt vergleicht. Dafür haben wir das Jahr davor relativ gut gehabt. Also es gleicht dann aus, aber ja, also das Ziel ist schon eine zweistellige Rendite und dafür, weißt du, klar, es geht immer mehr, aber ich muss mich wohlfühlen und ich möchte kein höheres Risiko und Co. gehen.
Hast du ja, also du hast ja eben gesagt, 200.000 im P2P, dein Aktienportfolio hat ja dann auch eine entsprechende Größe. Irgendwann ist es ja auch gar nicht mehr notwendig, eine hohe Rendite zu machen, um jetzt auskömmlich irgendwie von seinen Kapitalerträgen zu leben. Also irgendwann brauchst du halt dann noch deine 3-4%. Mehr muss es ja gar nicht sein und davon kommst du dann gut über die Runden. Also du musst ja gar nicht mehr hohes Risiko eingehen. Ne?
Und ich habe mich mit ein paar Freunden unterhalten. Das sind auch alles Unternehmer. Und man muss ja sagen, wir haben ja dann schon etwas fragwürdigeren Lebensstil. Und also muss ich jetzt keinem irgendwas vorlügen oder sonstiges. Man schaut da nicht mehr so auf den letzten Euro, wie man das früher gemacht hat, weil wir uns ja einen Arsch aufgerissen haben, dass wir genau diese Situation irgendwann erreichen, dass wir das nicht mehr machen müssen. Und jeder sagt tatsächlich das Gleiche, wenn er mal so irgendwo in dem Bereich 5.000 Euro netto Dividenden und Zinsen pro Monat hat, dann hört er auch auf, größtenteils zum Arbeiten. Der lässt quasi dann, keine Ahnung, 1-2 Stunden am Tag noch arbeiten. Und das war's dann. Also wir möchten da auch nicht mehr oder noch krasser oder noch mehr Geld verdienen, sondern man versucht dann einfach diese gewonnene Zeit, die man dann hat, einfach in Lebensqualität umzumünzen. Und das schaffst du halt einfach nur mit einem vernünftigen Einkommen. Ich lebe, also auch das, dass man das so versteht, die Zuhörer haben es ja gehört gehabt, früher so extrem sparsam, ich war ja viel auch auf Reisen. Ich habe früher in 2, 3, 4 Euro Hostels gelebt, wo wir davor noch die Betten sauber gemacht haben selber, wo wir die Zimmer gereinigt haben und alles, weil es so ekelhaft da drinnen war, aber dafür hast du halt nur 2 Euro gezahlt. Und heute lebst du halt so, wenn du auf Reisen bist, gerne mal im Hilton drinnen, also so 2-3 Monate in einem 5-Sterne-Hotel. Ganz ehrlich, das hätte man doch früher nicht träumen können, durch dem, dass ich nicht schlau bin oder irgendwas Krasses gelernt habe oder jemals irgendwie viel Geld als Angestellter verdient habe. Und dann schätzt du das ja auch viel anders. Du bist ja auch so dankbar dafür, dass du das auch mit einem guten Gewissens dir leisten kannst oder gönnen kannst. Und das war ja auch wiederum ein Prozess, wenn du so extrem sparsam bist, dass du an diesem Punkt bist, dass du dir auch bewusst was gönnen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich denke mal, ihr kennt das vielleicht selber irgendwie, dass man dann überlegt so, boah, muss das jetzt sein, dass man sich das gönnt? Und irgendwann stehst du so da, ja, das muss sein. Weil dafür gehen arbeiten, dafür macht ihr ja auch nebenbei irgendwas. Lars, mein, du bist ja auch selbstständig. Thomas auch nebenbei selbstständig, wie es rausgehört hat.
Ja, aber das Hauptkohle kommt noch vom Angestellten. Und ja, das Gönnen ist bei mir schon immer schwierig gewesen. Ich gönne mir nicht so viel. Außer auch doch eine Sache schon, die Urlaube mit Familie, die sind wichtig, da gönne ich mir
tatsächlich. Du bist aber auch Schwabe, ne? Also muss man auch dazu sagen.
Ja, nicht wirklich. Also ja, nein. Ich wurde schwäbisch erzogen, glaube ich auch. Manche sagen auch geizig. Ja, das ist echt schwer. Das ist gar nicht so schön manchmal, ja. Aber ja.
Aber ich fühle dich.
Nee, also ich merke das schon auch, dass mir manche Dinge wichtig sind, da gebe ich auch Geld aus. Ich meine, ich mache ja keine so Urlaube wie ihr in der Ferne, aber wenn wir Urlaube machen, dann geht da schon auch ordentlich Geld weg und es tut mir dann auch nicht weh. Also es tut vielleicht schon ein bisschen weh, aber es ist okay. Ne? Es ist dann nicht, dass ich dem nachweine, weil das Erlebnis mit der Familie ist mir dann wertvoller.
Ich kann dir sagen, dass die Urlaube in der Ferne manchmal viel, viel günstiger sind als die Urlaube, die du machst, Thomas.
Meine Urlaube sind teuer, das weiß ich schon, wenn ich jetzt wieder irgendwie eine Woche nach Wien fahre oder so, da werde ich wahrscheinlich, hätte ich dann wahrscheinlich 3 Wochen Thailand oder so machen können oder hier St. Peter-Ording 2 Wochen mit der Familie. Das ist mir schon klar, da könnte ich wahrscheinlich Kreuzfahrt machen oder so ein Kram, aber nee, das ist mir völlig, völlig fair und völlig wert.
Aber richtig so.
Ja, also da gönne ich, aber jetzt bei anderen Dingen tatsächlich, da gönne ich mir jetzt wenig, aber das liegt vielleicht auch daran, dass mir manche Dinge auch nicht wichtig sind. Also ich habe kein Auto, ich habe keine Luxusgüter, ich ziehe manchmal Merchandise-Klamotten an und so, ne? Aber das machst du ja auch, Lars.
Ja, ist ja klar, wir lassen uns alle kaufen, ne?
Ich ziehe auch Merchandise-Klamotten von Nicht-P2P-Plattformen an, die ich kostenlos gekriegt habe, Lars.
Ja, klar, aber das ist ja trotzdem gekauft, oder nicht?
Ach so.
Merchandise ist Merchandise.
Also du meinst, weil wir dann Werbung laufen als Lichtversäule, aber ich ziehe was drüber, genau. Was Neutrales drüber, das sieht man ja dann gar nicht unbedingt.
Okay, gut.
Nee. Nee, also, Spaß beiseite, ich kaufe auch normale Klamotten, aber jetzt so Brands oder Markennamen spielen für mich nur, was das Langlebigkeitsthema angeht, höchstens eine Rolle, aber nicht, weil da irgendwas Wichtiges draufsteht. Das war mir schon immer egal.
Hast du gerade nochmal den Dreh bekommen, dass man dich jetzt nicht als Nutte der Finanzindustrie sieht?
Wenn ich eine wäre, ne, dann würden wir uns jetzt gar nicht unterhalten hier, ne? Dann hätte ich ja genug Pulver, dann müsste ich mich ja mit euch nicht herumschlagen. So.
Würdest du dann auch Politik-Content machen, oder wie?
Ja, genau, Politik-Content mit roten Bildern und Alarmzeichen. Lass uns Thema wechseln, weil sonst kriege ich schlechte Laune.
Genau. Okay, ja. Was sprechen wir als nächstes?
Mich würde noch interessieren, Holly, hast du dann tatsächlich die zwei Standbeine, die B2P und quasi N%, vermutlich dann auch fast 80-90% Aktien, oder gibt es dann schon sowas wie ETFs oder irgendwelche Sammelanlagen bei dir im Portfolio, da gibt es das gar nicht?
Nee, Sammelanlagen gibt es gar nicht, aber jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich vielleicht so den ein oder anderen Faible für Uhren mittlerweile habe.
Ja.
Und da liegt halt in dem Tresor einfach nochmal so ein Backup, falls doch irgendwas mal irgendwann sein sollte, dass da einfach im Worst-Case-Fall hingezogen werden kann, Schließfach aufmacht, das ganze Ding veräußert und dann musst du quasi nicht mehr bei Null starten. Oder im schlimmsten Fall, wenn mir auch mal was passiert oder sonst irgendwas und du hättest dann eine Lebensgefährtin oder Eltern oder sonst irgendwer, das da, weißt schon, dass da noch einfach so ein gewisser Backup einfach wäre, falls was sein sollte.
Und wir kennen uns jetzt mit Uhren aus, seit wir hier den Mario da hatten, Grüße. Das sind dann alles Rolex, oder?
Genau, ich habe da vorwiegend, also ausschließlich Rolex-Uhren drinnen.
Müssen die nicht bewegt werden? Also so mit Wackeln und so, damit die nicht einrosten, Automatikwerke und so, oder?
Ganz ehrlich, da wären wir wieder bei dem Thema, ich bin ein absolut fauler Typ. Damit haben wir jetzt nicht beschäftigt, liegen halt drinnen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Werk irgendwie kaputt wird oder sonst irgendwas.
Wenn doch,
dann lasse ich es richten.
Okay.
Ja, dann lasse ich es richten. Also an die paar Euro soll es dann auch nicht schaden. Wenn so eine Revision zwischen 500 und 2000 Euro ist, dann ist es halt so.
Wie ist das mit so Tresoren als Nomade? Hast du einen Schlüssel da? Ne, das darfst du jetzt natürlich nicht sagen, wo du den Schlüssel hast. Aber muss man dann wirklich einen Schlüssel mitnehmen? Oder ich habe keine Ahnung, ehrlich, also mit Tresor.
Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wo der Tresor ist, also in welchem Land und Co. Mhm. Aber Schlüssel, du, da gibt's ja auch, man hat ja auch Freunde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alleine in meinem Bunker hocke und weinen muss jeden Tag. Ich habe tatsächlich ein paar Freunde und auch tatsächlich Familie, mit denen ich mich verstehe. Mhm. Und da kann man das zum Beispiel zwischenbunkern.
Aber es ist echt ein physikalischer Schlüssel, ne? Es ist nichts Digitales, oder? Sondern es ist wirklich so ein Ding, was du reinsteckst.
Es ist so ein richtig oldschool Schlüssel. Also richtig geil. Und man kennt, also wo ich das erste Mal drinnen war, ich habe ja also in diesem Tresorraum, ich habe ja schon ein bisschen schmunzeln müssen.
Mhm.
Wenn du da das ganze Leben lang so eingeredet wirst, dass du da nichts schaffst oder sonst irgendwas, du stehst eigentlich irgendwann so da und denkst dir so, was ist eigentlich bitte mit deinem Leben passiert? Du hast ja jetzt nicht mal ein schlecht, also das musst du mal vorstellen, dass du einfach so total stumpf 6.000 oder 10.000 Euro für eine Uhr ausgeben kannst.
Mhm.
Und du denkst dir so, Alter, wo bist du bitte falsch abbogen irgendwann mal im Leben, dass du auf dem richtigen Weg bist, da wo du ja immer hin wolltest. Und das finde ich schon geil. Also auch so mit physischen Schlüsseln, du musst da runtergehen und dann müssen da diese jungen Mädels, die schauen dich eh total schräg an, weil wer mich kennt, der weiß, ich bin von oben bis unten komplett tätowiert. Und so, was will denn der jetzt da? Und dann packst du da einfach
reparieren.
Zwei rote Kisten zum Beispiel aus, ja. Also es ist schon immer wieder geil, wo Menschen dich auch automatisch in eine Schublade reinstecken, wo du vielleicht gar nicht hinkörst. Aber nun gut, so ist es. Das ist ja normal irgendwo.
Und dann, also das ist dann wirklich nur ein Faktor, ne? Der Schlüssel reicht. Also du musst dann nicht irgendwie noch Pass oder sonst ein Kram.
Doch, das brauchst du schon auch.
Das brauchst du schon. Also das heißt nämlich hier da draußen, ihr braucht einen Holly nicht überfallen, nimmt den Schlüssel abnehmen, hilft nicht, ihr müsst seinen Kopf mitnehmen, ne?
Da findest du aber auch nichts drin, außer Stroh.
Ach so. Ja, dann, also gut.
Der Schlüssel liegt wahrscheinlich unter der Fußmatte.
Schlüssel unter der Fußmatte und der Ausweis in der Brief.
Aber die Fußmatte liegt auch falsch rum draußen, also von dem her total easy.
Nee, keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas echt nicht aus. Physikalische Dinge, da habe ich jetzt, ich glaube, nee, ich habe gar nichts. Also ich habe echt nur virtuelle Güter. Also auch meine Aktien oder ETFs oder so ist ja auch nur virtuell. Das ist ja nichts, was man anfassen kann.
Ich bin in dem Bereich auch komplett blank. Also Uhren zum Beispiel, ich habe ja diese, habe ich schon öfter erzählt, diese Xiaomi Fitnessuhr für 20 Euro und mehr gebe ich auch nicht aus.
Ja, ich habe eine Garmin Watch, die hat eine bessere Herzfrequenzmessung und so, aber auch nur, weil die halt ein Alltagsgegenstand ist und keine Wertanlage. Da habe ich auch nichts.
Na gut, so hat halt jeder.
Siehst du, meine
jeder
Uhr, die zeigt mal an, wie reich ich bin.
Echt? Hast du so eine Peppel oder was, die das kann?
Nee, ich habe halt eine Uhr dran, eine Uhr, wo einfach nur die Zeit anzeigt.
Ach so, aber.
Eine Rolex halt.
Ach so. Ja, ach so. Eine Flexer-Uhr.
Das hast du ein bisschen lange gebraucht.
Naja, ich meine, es gibt ja Apps, es könnte ja auch durchaus eine App geben, wo er dann sein, also ich kenne ja auch Leute, die haben mir gezeigt, wie gerade ihr Kontostand aussieht, ne? Also auf der App drauf, ja klar, warum nicht?
Nee, so weit ist meine Uhr noch nicht.
Ja, das ist Smartwatch kann das.
Das hast du ja gerade Vorurteil angesprochen, du bist jetzt natürlich prädestiniert dafür, auch das Thema Provisionen nochmal anzusprechen. Also Kritiker gibt es ja immer und die bemängeln ja auch die Transparenz bei Affiliate-Links und es gibt ja auch gerade bei dir, du hast mit Sicherheit auch viele Neider, gerade weil du so offensiv damit umgehst. Wie gehst du mit den Vorwürfen um und wie stellst du sicher, dass deine Community auch über diese ganzen Provisionsgeschäfte und sowas Bescheid weiß?
Also im Grunde ist ja relativ einfach. Meistens ist ja sowieso schon mal beim Video, wenn es anfangs zum Beispiel oben links ganz klar gekennzeichnet, Produktplatzierung oder Werbung. Und generell muss ich sagen, also ich habe da mal ein Jahr dabei gehabt, 2021, dass man mal ganz kurz den Hintergedanken hört als Zuhörer. Ich habe mal probiert gehabt, wie viel eigentlich so ein Zuseher aushalten kann an Werbung. Und ich habe in meiner Top-Zeit auf Instagram in einer Woche, haltet euch mal ganz kurz fest, sitzt euch noch mal ganz kurz hin, 20 Stories gehabt mit purer Werbung. 20 Stories in 7 Tagen. Also fast 3 Werbungen pro Tag. Ich habe keine Follower verloren, die Klicks sind nicht runtergegangen oder irgendwie gesunken oder sonst irgendwas. Und dann habe ich so festgestellt, hey, warte mal ganz kurz, den Konsumenten, also ich bin ja nicht nur Produzent, ich auch selber Konsument, ich schaue mir ja auch zum Beispiel eure Videos an und Co. Hey, es ist denen scheißegal, wenn die irgendwas sehen, wo sie einen Mehrwert bekommen, also einen Mehrwert auch in dem finanziellen Bereich natürlich, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn ich sage, hey, schaut mal an, zum Beispiel VNBest, ihr kriegt es dann mit eurem Link, was ihr unter dem Video habt, zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Euro, einen Prozent Bonus, dann hast du ja selbst einen Mehrwert. Und da habe ich dann so festgestellt gehabt, okay, den Endproduzenten oder Konsumenten, den interessiert das gar nicht so. Natürlich zwischendurch gab es dann Hate und Co., muss man auch erstmal lernen, damit umzugehen. Aber ich sage halt relativ einfach, also ich bin ja früher nicht Montag bis Sonntag arbeiten gegangen, damit ich kein Geld verdiene. Wenn da sich jetzt jemand hinstellt und sagt so, Holly, du machst das nur wegen dem Geld, muss ich erstmal sagen, ja, ganz klar mache ich es wegen dem Geld, weil von irgendwas muss ich ja auch leben. Von Luft und Liebe kann ich nicht leben. Und dann sage ich auch im gleichen Atemzug, wenn dich das stört, du musst meine Videos erstens mal nicht anschauen, aber geh doch mal bitte morgen zu deinem Chef, sagst mal, hey Chef, du bist so ein geiler Typ, ich arbeite für dich heute umsonst. Nicht nur heute, die nächste Woche, die darauffolgende Woche, des Monats und natürlich das ganze Jahr, weil du so ein geiler Typ bist. Das macht doch keiner. Also mal ganz ehrlich, das macht doch keiner. Und klar ist es, als Unternehmer hast du gewisse Risiken. Du kannst verklagt werden. Ich habe letztes Jahr mit so vielen Anwälten rumgeschissen und Co. Das zieht ihr da draußen gar nicht. Wo ich dann so festgestellt habe, so hey, ich muss ja zum Glück nicht mehr arbeiten. Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Hab dann für mich entschieden, dann fahre ich eben im 2. Gang nur noch in meinem Leben, im Business drinnen. Und der 2. Gang reicht ja auch noch für mich immer aus, weil das für manche andere vielleicht sogar der 5. Gang wäre. Und so musst du halt auch dran denken. Und natürlich, es gibt Neider da draußen. Es gibt Leute, die einen etwas nicht gönnen. Zum Beispiel sage ich auch nicht mein Privatvermögen als Beispiel, außer jetzt zum Beispiel P2P. Hat natürlich auch einen Hintergedanken, weil es natürlich dadurch verleitet, in Anführungsstrichen, auf die Links zu klicken und Co., dass ich da ein paar Euro verdiene. Aber unterm Strich, Leute, es ist viel Risiko. Du musst ja auch zum Beispiel die ersten Jahre arbeiten, damit du an diesen Punkt kommst. Und die meisten, die hören halt zum Beispiel nach 6 Monaten auf, nach 12 Monaten und nach 18 Monaten, weil sie immer von vornherein reingehen und sagen so, hey, ich verlange kein Geld, ihr komplett werbefrei und Co. Und wenn du irgendwas umsonst machst, dann hört halt irgendwann der Spaß auf. Und wenn du Geld verdienst, dann merkst du so, hey, warte mal ganz kurz, da eröffnet sich gerade ein Fenster, wo ich Geld verdiene, mit etwas, was mir Spaß macht, was mein Hobby ist. Und wie geil ist das denn bitte, wenn du mit etwas, was dir Spaß macht, was dein Hobby ist, Geld verdienen kann, sei so, go for it. Let's fetz, verdien Kohle deines Lebens, solange es kein Scam oder Betrug ist. Und klar, wir sind hier im Bereich P2P-Kredite unterwegs. Ich sage es auch immer wieder gerne. Es ist ein gewisses Risiko da. Du musst verstehen, was du machst. Deswegen auch zum Beispiel, wie gesagt, die Videos von Thomas schauen, vom Lars oder auch vom Lars eben das Tool von Mintos nutzen. Es ist ja auch, also weiß nicht, ob das der Lars schon mal jemals da draußen kommuniziert hat, aber es ist ja nicht nur Mintos drinnen, sondern es ist ja da viel, viel, viel mehr drinnen, wo ich das gesehen habe, habe ich bloß so gedacht, so alter Lars, du musst das viel größer machen, das ganze Ding, also größer nach außen hin tragen, Weil ich habe mir bloß gedacht gehabt, hey, ich kaufe mir jetzt da so ein Tool für Mintos. Und da war ich erstmal die ersten 5 Minuten so überfordert, bin mit offenem Mund da gehabt, habe mir gedacht so gehabt, so, alter Lars, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was für ein, sorry, wenn ich so direkt sage, aber was für ein alter Freak bist du bitte in dem Bereich drinnen? Also da, da ist mir wirklich...
natürlich über die Jahre gewachsen, ja.
Aber du lachst dir jetzt gerade selber und denkst dir so, ja, eigentlich hat ja der Holly irgendwie recht. Das weiß eigentlich, glaube ich, so gut wie gar keiner, dass da auch andere Plattformen mit dabei sind und Co. Also das ist irre, das Tool. Also das ist so geil. Also jetzt mal ernsthaft, ja, ich habe jetzt vielleicht einen Gin Tonic getrunken, aber ich bin nicht betrunken oder sonst irgendwas. Aber das Ding ist einfach so geil. Auch die, auch zum Beispiel die geschlossene Telegram-Kommunikation, was du da hast. Alter, da kommt gefühlt jede Woche 3 bis 7 Nachrichten. Wenn es brennt, kommen auch 10 Nachrichten. Und du denkst dir so, Alter, es ist so geil, das Tool. Warum kostet das nur 60 Euro? Alter, hätte ihr dafür auch 100 Euro von mir rauszahlt. Also ganz ehrlich, go for it.
Ich weiß, jeder Unternehmer, der hält mich auch verrückt, dass ich das so günstig anbiete. Ja, aber ja, ich bleib jetzt einfach so. Also es ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Aber bei dem, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du ja bei Ventus auch irgendwie über 40.000 Euro investiert hast. Mhm. Und natürlich arbeitest du auch mit Provisionen und so. Und da gibt es ja jetzt Kritiker, die sagen, ja gut, aber wenn du das jetzt verlierst, dann ist das ja nicht dein Geld. Was würdest du denen entgegen?
Also schau mal an. Also egal, wer das jetzt sagt. Also ich gebe dir jetzt zum Beispiel eine fiktive Summe von 10.000 Euro. Du gehst jetzt her, nimmst diese 10.000 Euro, packst es nochmal 30.000 Euro von deinem Kapital oben drauf und marschierst dann zu Ventus rüber und ballerst diese 40.000 Euro rein. Und jetzt sag ich dir, ja, aber die 10.000, also jetzt sagen wir mal wirklich Ventus, Scam, Betrug, sonstiges, also wirklich jetzt mal rein theoretisch. Und dann sage ich zu dir so, hey, du hast jetzt aber nicht mal diese 10.000 Euro ja verloren. Dann sagst du so, hey, alter Holly, haben sie dir ins Hirn geschissen? Ihr habt da 30.000 Euro von meinem Kapital reingelegt und danach noch diese 10.000 Euro Vergütung, was ich bekommen habe. Klar habe ich ja diese 10.000 Euro verloren und danach noch 30.000 Euro von meinem eigenen Kapital. Haben sie dir ins Hirn geschissen? Dann sitzt ihr so da und denkt mir so, ja, okay, eigentlich hast du ja doch recht. Ja, eigentlich ist das ja logisch. Also was sagt ihr jetzt dazu? Ist doch logisch, oder?
Ja, das war natürlich eine provokante Frage. Es ist halt so, als wenn jemand, um auf dein Gehaltsbeispiel zurückzukommen, sein Gehalt der nächsten 3 Monate irgendwo investiert und das dann auf einmal weg ist, das ist natürlich auch sein Geld gewesen und nichts anderes. Es ist ja auch die Provision, die du da mit Ventus beispielsweise verdient hast oder mit irgendeiner anderen Plattform. Wenn das halt weg ist, dann hast du halt für lau gearbeitet, kann man so sagen, ja.
Ja, nicht nur lau, sondern du hast ja auch noch durch dem, dass du dein eigenes Kapital drinnen hast, einfach miese gemacht. Also, und wir wollen ja, also egal, ob das jetzt der Zuhörer ist, der Lars, der Thomas oder ich, wir wollen ja alle Kohle verdienen. Und das meine ich jetzt in Bezug auf Zinsen, dass das funktioniert, dass wir keinen Kapitalverlust haben, dass das Risiko überschaubar ist und dass wir das auch nicht nur kurzfristig, sondern langfristig machen. Zum Beispiel haben wir ja auch über Verluste am Anfang kurz gesprochen gehabt. Ich habe ja schon erwähnt gehabt, zum Beispiel, dass Twino von meiner Seite aus eigentlich einen richtig scheiß Job mittlerweile macht. Also es ist so traurig, eins so eine richtig geile Platte baut irgendwie nur noch ein Scheiß nach dem anderen. Ich finde es so schade, dass dann auch keine Kommunikation herrscht. Hey, schaut's mal an, wir haben von unserer Seite aus auch irgendwo einen Fehler gemacht gehabt. Jetzt versuchen wir aber das Rad ordentlich umzudrehen. Hey, schaut's mal her, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Aber bei Twino passiert ja gar nichts. Das gleiche auch bei STQ. Meiner Meinung nach sind das 2 Plattformen, die früher oder später, wenn sie jetzt nicht die Kurve bekommen, einfach Tschüss sagen können, weil das Vertrauen einfach weg ist. Das Branding, diese Marke, was sie sich mal aufgebaut haben, einfach Schaden davon getragen haben. Und ich finde das einfach schade. Aber das Ding ist wiederum, ich habe selbst investiert, ich habe selbst diese Entscheidung getroffen, also habe ich hier eine falsche Entscheidung getroffen. Und ich muss ja überlegen, warum habe ich so eine Entscheidung getroffen? Was war mein Fehler und was kann ich daraus lernen? Ja, klar, es ist jetzt wieder Kapital, was verloren wird. Aber durch dem, dass wir ja versuchen, immer mehr Geld zu investieren, es ist ja wichtig, dass wir irgendwo im Anfangsstadium diese Fehler machen, damit wir ja, wenn dann zum Beispiel Lars sein Portfolio, ich gehe davon aus, dass er früher oder später die Million knackt, davor aber jetzt noch die 500.000, dann ist es doch umso wichtiger, wenn man ja zum Beispiel bei 10, 20, 30 oder 100.000 Euro diese Fehler macht und nicht dann, wenn sie bei 1 Million ist, das Depot, und dann du einen fatalen Fehler machst, wo auf einmal statt, keine Ahnung, 6.000 Euro, wie aktuell in meinem Fall, keine Ahnung, 100.000 Euro weg sind. Das ist ja ganz ein anderer Impact.
Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite ist es prozentual das Gleiche. Also es wird genauso wehtun, als wenn ich jetzt vor ein paar Jahren irgendwie meine 1.000 oder 2.000 Euro verloren hätte. Also prozentual macht es keinen Unterschied. Das ist einfach nur die Zahlen ist
und eine andere. Zum Thema Reputation, also was du als Gegenbeispiel betrachten kannst, von wegen, die Leute vergessen doch ganz schnell wieder, was mal war, ist Ländermarket.
Da können wir auch gern drauf eingehen.
Da erwische ich mich selbst dabei. Oder das erwische. Also ich habe selber wieder investiert, um die 50 Euro Cashback mitzunehmen und es läuft jetzt auch wieder.
Ich auch.
So, ne? Also ich werde das habe jetzt nicht super viel mehr reingelegt, aber da merkst du ja schon, dass sich dann so ein schlechter Ruf dann vielleicht ja doch wieder reparieren lässt und die Leute es einfach vergessen, sobald es um wieder Kohle gibt. Also auch Estate Guru kann es wieder reparieren, vielleicht.
Ja, ich würde mich auch echt freuen, also wenn die das schaffen, dass das Ruder umzureißen, weil dann wäre ich auch wieder gern mit dabei zum Investieren, aber zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich einfach nicht ein, dass ich investiere. Mein Mintos hat ja auch wieder mein Vertrauen gewonnen und so wie es jetzt ausschaut, ziehe ich da jetzt zum Beispiel auch noch 10.000 Euro rüber. Also das ist ja geil zu sehen, dass die Firmen es dann doch irgendwie schaffen, das Ruder rumzureißen und einfach das Produkt, was sie schon haben, einfach geiler zu machen. Und das ist ja auch was Schönes für uns Investoren einfach.
Ja. Und Mintos hat es wirklich über die letzten Jahre, die haben es wirklich, wirklich dicke bekommen. Also da muss man echt sagen, dass die da wieder rausgekommen sind. Das war nicht selbstverständlich, aber die haben es halt anders gemacht als andere.
Ja. Aber genau so muss es sein, dass die halt eben weiter Gas geben. Ich war, wie gesagt, also für die Zuseher, ich war bei Mintos drinnen, der CEO hat sich da Zeit genommen gehabt und der wollte halt vorher irgendwie absprechen, was wir machen und sonstiges. Und ich habe einfach gesagt, du, lass uns einfach ganz gemütlich einen Kaffee trinken. Einfach so wirklich, so wie das P2P-Kaffee jetzt entstanden ist. Einfach so, hey, schauen, wo sich das ganze Gespräch hin entwickelt. Er hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen. Ende waren wir, glaube ich, 2,5 oder 3 Stunden drinnen gehockt. Die vergrößern jetzt das Büro. Das ist ein Büro für 170 Leute, machen genau das gleiche jetzt nochmal. Also die haben dann über 300 Angestellte da drinnen. Das ist irre, was Mintos sich da aufgebaut hat. Also ich habe da absoluten Respekt davor, weil ich weiß ja, wo es mal eine Zeit gab, wo sie nicht so gut gelaufen sind. Ich das auch zum Beispiel über meine YouTube-Videos kommuniziert habe. Heute will ich es an dieser Stelle nicht mehr so machen, wie ich es damals gemacht habe. Aber da sieht man ja, jeder entwickelt sich weiter. Egal, ob das Dividenden-Backpacker ist mit Sachen, wo er heute nicht mehr dahinter stehen kann. Oder eben Mintos, die würden, glaube ich, auch an dieser Stelle zurückschauen und sagen so, hey, krass, was wir damals gemacht haben. So, aber man lernt ja genau aus diesen Fehlern und du kannst ja nicht wissen, was richtig ist oder falsch ist. Du musst halt genau diese Fehler machen, dass du genau diese Erfahrungen sammelst.
Lässt du die Videos drin oder nimmst du die raus?
Nimm ich dann raus, weil das ist auch von meiner Seite einfach unhöflich.
Okay, also du räumst auch auf.
Beides ist unhöflich. Einerseits, dass man da vielleicht so in der Gegend von der Gürtellinie mal kurz hinboxt, aber hey, ganz ehrlich, das hilft mir nichts und das hilft der Mintos auch nichts. Und ich kann hinter der Person, was ich damals zum Beispiel war, nicht mehr stehen und auch hinter meinen Aussagen, dann nehme ich das einfach offline.
Okay.
Du hast jetzt gerade von dem Martin Schulte wahrscheinlich gesprochen, dem CEO, ne?
Genau.
Ja, und ich kenne ihn ja auch schon viele, viele Jahre. Und das Krasse an ihm ist einfach, dass er schon vor Jahren gesehen hat, wo Mintos eigentlich heute ist. Und der ist einfach so eine abgeklärte Sau, muss man echt mal sagen. Der hat immer seinen Plan durchgezogen von Anfang an. Der wusste schon wirklich 2015, 2016, wo der mit Mintos hin wollte. Und genau da ist er jetzt halt, wird immer größer und immer größer. Also man muss halt auch einfach die richtigen Leute haben. Und dann ist eine Plattform wie Mintos halt auch schon echt geholfen. Der ist auch immer dabei geblieben von Anfang an. Es gab ja, ist ja der Co-Founder und es ist halt auch einfach sein Baby.
Da, wenn ich ganz kurz einhaken darf, das ist ja egal, ob das jetzt im Privaten ist, geschäftlichen, im Unternehmen, wo jemand angestellt ist oder sonst irgendwas, glaube das Wichtigste ist einfach dieses stumpfe Durchziehen. Egal, ob euch jetzt da draußen irgendwo was sagt, hey, das schaffst du nicht oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, scheiß auf die Leute. Einfach wirklich Schalldeckeln auf und dann durchziehen. Und irgendwann denkst du auch so, hey, krass, was ist da bitte passiert? Ob das jetzt im Sportlichen ist oder sonst irgendwo. Das ist so ein geiles Gefühl. Und da kann man dann auch wirklich stolz auf sich selbst sein. Auch wenn man das ab und zu vielleicht nicht darf oder sonst irgendwas. Oder wenn man sich dann auch was gönnt. Hey, ganz ehrlich, es gibt so viele Neider da draußen oder sonstiges. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages musst du selber im Spiegel reinschauen und sagen so, Alter, ich bin ein geiler Typ oder eine geile Frau oder sonst irgendwas, weil ich es durchzogen habe. Und andere Leute schauen dir im Spiegel rein und denken so, Alter, was ist denn das für ein Waschlappen, was da rausschaut?
Gutes Stichwort, nicht der Waschlappen, aber das Thema, hast du tatsächlich Frauen als Zuhörer? Wir hätten ja auch gerne ein paar Frauen mehr, weil der Lars springt mir da immer in die Bresche rein und verkrault sie.
Das muss ich ganz sagen, ist ganz, ganz traurig. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der hübscheste Kerl, ich bin von oben bis unten tätowiert. Irgendwie stehen da nur die Typen
drauf.
Scherz beiseite. Finanzen ist bei mir echt eine Männerdomäne, ich sag mal so grob. Instagram auf jeden Fall 85%, da habe ich noch ein bisschen Glück auf jeden Fall mit der Damenwelt, aber YouTube, holla die Waldfee, glaube 96, 97% Männer. Aber da muss man sagen, ist halt Dividendenthema. Gell? Würde jetzt da so ein bisschen Reisecontent reinmachen, würden da viel mehr Frauen auf jeden Fall dabei sein, was ja auch natürlich eine lockere Art ist. Aber ich habe halt festgestellt gehabt, beim Reisecontent kommen zu viele Menschen ums Eck und wollen mir erzählen, wie es Reisen funktioniert, dass ich zu viel Geld ausgib oder irgendwas zu teuer ist, was ich mache. Und dann habe ich einfach für mich so festgestellt gehabt, da wäre man bei dem Thema, was der Lars da ab und zu auch hat, habe ich gar keinen Bock drauf. Dass da Leute kommen, denken sie, sie haben den Löffel mit der Weisheit gefressen, wollen mir sagen, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe, obwohl ich hier auch nichts falsch mache oder sonst irgendwas aus meiner Sicht. Nur haben die ja nicht meine Sicht, die haben nicht meine Erfahrungen gesammelt oder sonst irgendwas und das ist mir zu anstrengend und auf das habe ich halt wenig Lust.
Okay, also nur die Waschlappen sind noch bei dir.
Nee, meine Follower sind alles richtig geile Menschen, weil man muss auch sagen, ohne denen hätte ich nicht dieses Leben, was ich heute habe. Und da bin ich halt auch denen einfach zu tiefstem Dank verpflichtet, einfach weil die nutzen die Links und Co. Klar, damit verdiene ich einen gewissen Prozentsatz, aber andererseits verdiene ich halt auch über die Fixvergütung, was ich habe, weil ich habe immer, da sind wir auch wieder bei dem Thema, was vielleicht auch die Leute so interessiert. Also wie soll ich sagen, ihr habt da immer so ein Hybridmodell. Einerseits aus fester Vergütung, so wie zum Beispiel, wenn du arbeiten gehen würdest, bekomme ich halt zum X im Monat. Es variiert natürlich von dem Output und je nachdem möchte ich halt noch gerne eine Provision on top haben. Provision hört sich halt immer so ekelhaft an irgendwo. Das ist halt, wenn jemand sagt so, hey Holly, du bist ein geiler Typ, du bist authentisch, du bist ehrlich. Wenn du Scheiße baust oder wenn mal was nicht so gut läuft, erzählst es auch, du nimmst da kein Blatt Papier vom Mund. Ich vertraue dir da einfach und möchte dir einfach so ein bisschen was zurückgeben, weil du ein geiler Typ bist. Und dann nutzen die den Link, wenn sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben ja wieder bei dem Thema Wireinvest, weil es ja unter anderem von euch zum Beispiel ein Werbepartner ist für den Podcast, dann bekommen die halt 1% Bonus on top. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht, was Wireinvest bekommt, also ich bekomme, was die hergeben.
1%.
Und so ist es halt, genau. Und das ist doch schön, wenn du sagst, so jetzt angenommen, du investierst 1.000 oder 2.000 Euro, dann bekommst du 10 oder 20 Euro Bonus. Ist doch was Schönes. Also 10 oder 20 Euro haben oder nicht haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, egal wo ich finanziell stehen werde in der Zukunft, egal ob das höher oder tiefer ist, ich finde, dass das immer etwas Schönes sein sollte. Und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten für mich selber, dass ich sage so, hey, egal ob ihr jetzt 10 oder 20 Euro Bonus bekommt, das ist diese Wertschätzung, was ich da versuche, immer beizubehalten, dass das nicht einfach irgendwann alles nur Fuck Your Money ist, sondern wirklich so, hey, 10 Euro, dafür bin ich früher eine Stunde arbeiten gegangen. Falls die Zuschauer jetzt denken so, nee, Holly, für 10 Euro bist du niemals arbeiten gegangen. Doch, ich war immer so ein fucking gut Mensch, bin so oft ausgenutzt worden, habe zum Schluss, wo ich ausgelernt war, maximale war 15 Euro Stunde und angefangen habe ich als Geselle mit 5 Euro netto die Stunde nebenbei arbeiten. Und jetzt stell dir das mal heute vor, wo der Mindestlohn irgendwann bei 15 Euro liegen wird. Das ist so krass, wie sie mich verarscht haben. Aber hey, daraus habe ich gelernt.
Gastronomisch.
Ja, brutal.
Ja, keine Trinkgelder als Koch auch. Das ist schon hart.
Nee. Aber hey, das sind Erfahrungen, die musst du sammeln, meiner Meinung nach. Fällt an, hast du auch irgendwie diesen Ehrgeiz, dass du sagst so, hey, Alter, ich mag da nie wieder zurück in dieses Leben, wo du, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, du kriegst 15 Euro. Es sind 200% mehr, was die Leute heute verdienen und du brauchst nicht mal eine Ausbildung dafür. Wo man so denkt, so krass, wie schön wäre das damals gewesen. Ich habe da in einem Jahr 400 Überstunden aufgebaut, Auszubildender, und habe 5 Euro brutto damals bekommen dafür. Das waren 2,70 Euro oder 2,80 Euro netto, was ich ausbezahlt habe. So, und das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen.
Ja, aber man muss halt auch sagen, oder? Also ich meine, hier alle auf die Idee zu kommen, statt Koch zu lernen, jetzt hier den Instagramer oder YouTuber rauszuhängen, also das ist doch auch ein beinhartes Geschäft, oder? Also würdest du das wirklich noch jemand empfehlen? Also wenn du jetzt fiktiv mal Kinder hättest, würdest du sagen, hey, auf jeden Fall werdet ihr YouTuber? Oder würdest du sagen, lernt vielleicht erstmal doch was? Weil ist doch nicht das Richtige für jeden, oder doch?
Ich würde sagen, also grundlegend soll man erstmal eine Ausbildung machen. Schulisch muss ich sagen, ich erhalte nicht so viel vom Schulsystem. Aber es liegt einfach daran, dass ich da auch einfach gar kein Interesse dran habe. Aber so eine Ausbildung, weißt du, wo ist da einfach auch mal ein bisschen scheiße? Also sorry, wenn ich da so direkt bin einfach so.
Einfach mal arbeiten lernen, mal hinlangen.
Ja, wo du merkst, hey, dir wird nichts geschenkt im Leben. Erst dann kann ja so ein Wunsch danach entstehen, dass du mehr im Leben erreichst, wenn du einfach mal diese Schattenseiten erlebt hast. Und so würde ich es einfach schon heute auch wieder machen. Ich würde, glaube ich, auch nichts anderes lernen und auch nochmal wirklich für 5 Euro die Stunde arbeiten. Weil nur so kannst du das, glaube ich, dann die Sonnenseite, nenne ich es halt gerne, einfach viel mehr genießen und du hast halt einfach eine viel höhere Wertschätzung ja auch dem gegenüber. Mhm. Wenn du weißt, du hast damals 5 Euro noch verdient und es ist irgendwann Standard, dass du 15 Euro verdienst, wo ist dann diese Wertschätzung? Also natürlich, die Preise sind alles erhöht gegenüber früher und Co. Aber irgendwie, es ist schwierig, das Ganze irgendwie auf einem grünen Nenner zu kriegen. Aber generell würde ich sagen, ihr würdet nichts anderes machen heutzutage.
Also ich würde es, glaube ich, keinem empfehlen in dem Sinne, dass es die einzige Einkommensquelle ist, weil man sich dann extrem abhängig macht halt von irgendwelchen Deals. Also man muss halt immer aufpassen, dass man tatsächlich mehrere Einkommensquellen hat und nicht tatsächlich jetzt irgendwie von YouTube oder von irgendwelchen Affiliate-Einnahmen oder auch von einem Angestelltenjob alleine abhängig ist. Dass man halt immer versucht, da echt diverse Einkommensströme aufzubauen. Ich glaube, dann ist man immer am besten dran. Ich meine, ich habe das ja auch alles parallel aufgebaut. Auch mein Amazon-Business immer neben dem Job. Und ich habe mich erst wirklich dann selbstständig gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, du hast jetzt genug Einkommensströme, die anderweitig dich tragen. Jetzt bist du sicher, jetzt kannst du den Sprung wagen. Aber ich war auch extrem sicherheitsbedürftig und das würde ich auch wieder so machen. Also niemals diesen Sprung ins kalte Wasser. Das wäre gar nicht mein Fall.
Jetzt stell dir aber mal vor, Lars, dein KDP-Account oder sonst irgendwas wäre einfach von heute auf morgen gesperrt worden über Nacht. Das ist doch die Horrorvorstellung schlechthin.
Ich kann dir sagen, das ist schon 2-mal passiert. Ich habe sogar schon den ein oder anderen KDP-Account verloren. Mhm. Passiert bei Amazon manchmal. Das Geld ist einfach weg von heute auf morgen. Ist aber nicht so schlimm, wenn du halt entsprechend andere Einnahmequellen hast, wie zum Beispiel Kapitalerträge, wo du halt siehst, da kommen im Monat halt die Gelder rein, wo du dir keine Sorgen machen musst. Ja, also nee, tatsächlich schockt mich das nicht mehr. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn so ein großer Account, also ich arbeite ja auch mit Kunden zusammen, also ich publishe ja auch die Bücher für andere Leute. Und wenn dann so ein Kundenaccount auf einmal gelöscht wird oder gesperrt wird, dann geht dir alleine schon deswegen der Arsch auf Grundeis. Und Amazon ist nicht gerade für seine gute Kommunikation bekannt. Da hatte ich schon diverse spannende Fälle in der Vergangenheit.
Ich glaube, da kann ich genau so eine Story noch erzählen, falls das jemanden interessiert. Die Instagram hat letztes Jahr den Algorithmus angepasst und die KI, was sie nutzen, ein bisschen schärfer geschalten. Das heißt, die ganzen Finanzkanäle einer nach dem anderen wurde gesperrt in der Reichweite. Das heißt, also unsere Beiträge haben keine neuen Kanäle mehr erreicht, sondern nur noch die bestehenden. Von außen her hast du das nicht gesehen gehabt, aber die involviert waren, und es waren ohne Witz gefühlt alle, die, wo halt Eier in der Hose haben, nehmen halt einen Anwalt her, schicken dann Meta einen Anwaltsbrief nach dem anderen. Aber Meta war ja natürlich in diesem Fall auch selbst überfordert, weil es ja mehrere 10, wenn nicht sogar mehrere 100.000 Menschen einfach pro Tag gegeben haben, die einfach ganz stumpf Anwälte eingeschaltet haben. Natürlich für die Anwälte brutal viel Arbeit, aber natürlich haben die auch gutes Geld verdient. Aber am Ende des Tages hat halt fast keiner mehr was dagegen machen können, weil Meta so überfordert war. Und da ist mir auch, ehrlich gesagt, der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich so einen Fall vorher noch nie gehabt habe. Und das ist eigentlich auch spannend, weil ich glaube, da lernt man sich auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, wenn sowas passiert.
Aber das ist halt genau das, was ich meine. Also man darf sich echt nicht abhängig machen von wirklich einer Geldquelle oder einer Plattform. Gerade Instagram und Amazon, das ist echt schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Weil die können halt von heute auf morgen die Spielregeln ändern und du hängst dann hinten dran und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist.
Ja. Vor allem, wenn du dann noch, also bei uns ist ja gut, ich glaube, du hast ja sonst auch keine Festangestellten. Durch dem, dass wir Solopreneure sind, wie man es so schön sagt, also Einzelunternehmer, da hat man schon, natürlich, ich muss jetzt noch mal ganz kurz einhaken, ich bin ja Single, du hast ja Family, das ist ja nochmal schon natürlich was anderes vom Verantwortungsbewusstsein hier auf jeden Fall. Aber es ist halt schon krass, wenn du dann so da hängst und denkst so, Alter, warum passiert jetzt diese Kacke? Und das Ding ist ja, es ist ja nicht nur ein Fall, was dann passiert, sondern es kommt ja gefühlt dann alles auf einmal. Egal, was schief gehen kann, es kommt ein Ding nach dem anderen und du denkst dir so, nee, Alter, warum?
Ich war doch ganz brav dieses Jahr. Warum ist mir das passiert? Ja, genau.
Also wir sehen das so risikoarm ist das Ganze nicht.
Nee, man braucht schon dicke Eier auf jeden Fall.
So, und jetzt haben wir die letzte Frau verloren wieder. Ich sag's doch, ey, es ist einfach nicht möglich mit euch hier.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, oder?
Darum einfach dicke Eier. Ja, auf jeden Fall ein Zitat, was wir wieder raus in die Shownotes nehmen können. Ja, ich denke, wir haben die meisten Themen doch durchgekaut. Oder was heißt meisten Themen? Wir waren ja gar nicht so geskriptet. Von daher haben wir noch was, Holly, was uns am Herzen liegt oder dir am Herzen liegt?
Ja, auf jeden Fall Thomas und Lars ein Like da lassen und ein Follow, weil das sind echt geile Menschen, die geilen Mehrwert liefern. Wie gesagt, die sind viel tiefer in dem Theoretischen drinnen wie manche andere. Und das muss man einfach wirklich honorieren, ihnen Dank da lassen. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal machen. Thomas, Lars, Dankeschön, dass ihr da sein habt dürfen. Das ist ja auch ganz was Geiles und freue mich einfach auf die nächsten Videos und Beiträge von euch, muss ich zugeben.
Ja, das stimmt, Holly. Da muss ich sagen, das ist was Besonderes, weil normalerweise nehmen wir keine YouTube- und Insta-Stars hier bei uns mit rein, sondern gerne Leute aus der Community. Deswegen, wer in der Community jetzt nicht abgeschreckt wurde vom Holly, darf sich gerne bei uns melden. Und ihr denkt daran, war heute natürlich definitiv keine Anlageberatung, ist es ja nie. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken und entscheidet selbst, was ihr investiert oder was ihr nicht investiert. Und ja, wir haben Affiliate-Links für euch in der Folge auch wieder in den Shownotes und freuen uns, wenn ihr draufklickt. Und Holly, vielen lieben Dank, dass du da warst. Gab uns mal einen Einblick in ganz andere Themenbereiche und ganz andere Dinge, die wir sonst ja gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich fand es spannend. Ich hoffe, alle anderen auch.
Ja, ich danke dir auch, Holly, dass du da warst. Und auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin mit deinen P2P-Investments und natürlich auch beim Abkassieren.
Ja, danke schön. In beiden Fällen natürlich.
Dann danke und bis zum nächsten Mal für eure Zeit auch. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.